Bei einem Hotel haben wir das schon, dass mittlerweile der KI-Calltaker mehr Buchungen ausführt als die Mitarbeiter am Frontdesk. Das würde ich sagen, ist schon ein ziemlich geiler Erfolg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bits, Bots und Business, dem Podcast rund um Voice AI, Automatisierung, moderne Kommunikation und die Frage, wie Unternehmen KI heute wirklich sinnvoll einsetzen können. Ich bin Daniel Silbach und heute habe ich einen spannenden Gast mit dabei, den ich tatsächlich über ein Playstyle AI Training kennengelernt habe. Mit AI meets Automation unterstützt er Unternehmen dabei, Prozesse intelligenter zu gestalten und KI praktisch nutzbar zu machen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, über echte KI-Projekte, Automatisierung im Mittelstand, typische Fehler bei der Einführung von KI und natürlich auch über Voice AI und KI-Telefonassistenten. Herzlich willkommen, Christoph. Christoph, wenn dich jemand zum ersten Mal hört, wer bist du, was machst du und was macht ihr bei AI meets Automation?
Hey Daniel, danke erstmal für die Einladung. Ich bin Christoph Martin Wieland, CEO von AI meets Automation oder auch AIAU genannt. Wir automatisieren Geschäftsprozesse von relativ simplen Prozessen, die nicht KI gestützt, wo das nicht notwendig ist, die deterministisch funktionieren, bis hin zu ja, zum Beispiel KI-Rezeptionisten. Und da haben wir euch mit Playstyle an Bord mit dem KI-Calltaker. Ja, damit schaffen wir Ressourcen frei und erleichtern Geschäftsprozesse.
Welche Stationen jetzt vor AI meets Automation prägen deinen Blick auf die Automatisierung?
Ich hatte eine eigene Werbeagentur mit 20 Mitarbeitern und auch da war es schon wichtig, einfach ja, wieder das Thema Ressourcen frei zu schaffen. Einfach damit die Mitarbeiter sich auf das konzentrieren können, das war mir eigentlich immer das größte Anliegen, dass die Leute das tun können, was sie eigentlich tun wollen, woran sie richtig Spaß haben, dass Mediengestalter halt wirklich Medien gestalten können und halt zum Beispiel nicht Angebote ausarbeiten, versenden, bestätigen, Mahnwesen, das sind alles Dinge, die wir damals schon vor 3-4 Jahren automatisiert haben. Und ja, da komme ich ursprünglich her. Zudem habe ich Informatik studiert, also war an dem Thema schon immer relativ nahe dran. Und ja, mir geht es immer darum, dass die Leute sich so wohl wie möglich fühlen, vom Mitarbeiter bis hin zum Kunden.
Was war bei dir der Auslöser, aus dem reinen Interesse an KI und Automatisierungen ein Geschäftsmodell zu machen?
Ja, einfach die Welle, um ganz ehrlich zu sein. Also wenn man aus der Branche kommt, schon Agenturerfahrung hat als Geschäftsführer und auch Informatik eben studiert hat, ist der Weg bis dahin nicht weit. Dann ist noch ein guter Freund von mir, der Michael, mein Geschäftspartner, jetzt auf mich zugekommen und meinte, hey, KI, Bubble, wir müssen da irgendwas gemeinsam machen. Er hat auch eine eigene Online-Marketing-Agentur und dann lag es ziemlich auf der Hand, dass wir das mal mitnehmen. Haben dann relativ low-level gestartet, erstmal den Markt abgecheckt, was die Kunden da so brauchen, was denn wirklich sinnvolle Prozesse sind und konnten da schon einiges rausfinden. Aber da kommen wir ja später noch drauf, was sich lohnt und was sich eben nicht lohnt. Und ja, so hat sich dann AIAU sehr schnell rauskristallisiert.
Eigentlich wird es ja AIXAU geschrieben, richtig?
Genau, AI meets Automation.
Ja, perfekt. Ihr kommuniziert ja bei AI meets Automation relativ öffentlich oder auch klar Problem first, nicht Tool first. Warum ist euch diese Haltung so wichtig? Oder wie kamt ihr darauf?
Weil wir echte Lösungen schaffen wollen. Also es gibt viele Prozesse im Geschäftsleben, die anstrengend sind, nervig sind, immer wiederkehren. Aber man muss sich halt wirklich die Frage stellen, was lohnt es sich zu automatisieren? Also ein Prozess, der mir einmal im Monat 20, 30 Minuten kostet, da ist es oft den Aufwand gar nicht wert, den zu automatisieren oder es auch nur zu versuchen. Aber es gibt eben viele Prozesse, bei denen man es vielleicht gar nicht so unbedingt am Schirm hat, die recht einfach zu automatisieren sind, die aber täglich Minuten oder Stunden an Zeit fressen oder auch einfach nur im Hinterkopf dahin lungern und einen beschäftigen und von der echten Arbeit abhalten oder einen einfach andauernd aus dem Arbeiten rausreißen. Und ja, da wollen wir uns einfach die Probleme angucken und echte Lösungen schaffen, die dann wirklich Mehrwert bieten.
Wo zieht ihr die Grenze bei KI-Lösungen, die implementiert werden, wo ihr sagt, das macht jetzt Sinn, das macht jetzt keinen Sinn? Ich möchte mal ein Beispiel bringen. Wir haben ja ganz oft den Fall, das kriege ich halt tagtäglich bei Kunden mit, es kommen Kunden zu mir oder zu Playstyle und sagen, hey, wir haben jetzt hier Prozess 1, 2, 3, das brauchen wir im KI-Telefonassistenten. Mhm. Und dann gucken wir uns den Prozess an und sagen, das ist ein sehr interessanter Prozess, den sollte es nicht mal ohne KI geben. Den müsste man erstmal an der Stelle optimieren und dann sagen wir erstmal, bevor wir das machen, guckt euch den Prozess an, optimiert den Prozess, damit nicht ein schlechter Prozess irgendwie digitalisiert wird, der am Ende dann genauso schlecht funktioniert wie vorher. Aber wo zieht ihr die Grenze und sagt dem Kunden, hey, also lieber Kunde, da brauchst du noch gar keine KI?
Das ist hochindividuell. Wir haben so ein breites Kundenfeld. Also da ist wirklich von serviceorientierten, kundennahen wie Hotellerie und Gastronomie mit dabei, bis hin zu Industrie und produzierendes Gewerbe. Sehr oft muss man sich das dann in einem Audit-Workshop erstmal angucken. Und so wie du sagst, es gibt Prozesse, die sollte es eigentlich am besten gar nicht geben.
Viel zu viele, genau.
Und ich bin überhaupt kein Fan davon, einen Scheißprozess zu digitalisieren, um dann am Ende des Tages einen digitalen Scheißprozess zu haben. Das bringt niemanden weiter. Das ist immer nur Maintenance und Service-intensiv. Das wird wahrscheinlich nie ein Prozess werden, der wirklich gut von selber läuft. Dann lieber bei den alltäglich auftauchenden Dingen anfassen, die man einfach umsetzen kann. Aber das ist hochindividuell.
Also gibt es auch Projekte, wo du sagst, die lehnen wir ab, weil wir sagen, da braucht ihr das doch gar nicht. Also da braucht ihr uns auch nicht als Dienstleister, der euch das einrichtet.
Ja, definitiv. Ich komme auch so vom Herzen her eher so aus der Ecke Unternehmensberatung. Ich schaue mir immer erstmal die Unternehmensstruktur, auch die Werte, die Vision dahinter an, wie das Unternehmen so aufgebaut ist, wie die so arbeiten und
auch die Prozesse dann am Ende des Tages.
Die Prozesse und auch den Kunden. Also es gibt auch Kunden, wo ich sage, wenn mir die nicht sympathisch sind, dann lehne ich die auch ab. Also okay. Da habe ich keinen Bock mehr drauf.
Das ist ein Privileg, das kann nicht jeder machen oder entscheiden.
Naja, ich glaube, es gibt genug Anbieter da draußen am Markt. Es ist für jeden der Richtige da und ich bleibe da gerne meinen Werten treu und muss mir da auch keine Probleme ins Haus holen. Mein Mantra ist eigentlich immer so, mit netten Menschen nette Projekte umzusetzen. Das macht einfach mehr Spaß und sorgt auch einfach für ein bisschen Seelenruhe.
Absolut, glaube ich dir. Auf euren Kanälen sprecht ihr oft darüber oder du konkret darüber, dass jeder verpasste Anruf am Ende des Tages Geld kostet. Was beobachtest du da in der Praxis oder woran machst du das fest? Was stellst du fest?
Es gibt ganz viele Unternehmen, gerade wenn wir so in die kleinen und mittelständischen Unternehmen, ich sag mal bis 30, 40, 50 Mitarbeiter reingucken, die haben in den seltensten Fällen dedizierte Rezeptionisten oder Calltaker. Und die ganzen Mitarbeiter, die da arbeiten, wollen ja eigentlich einen anderen Job machen. Also bestes Beispiel die Hotellerie. Menschen, die in die Hotellerie oder Gastronomie einsteigen, wollen ja gerne mit Menschen zusammenarbeiten und nicht den ganzen Tag telefonieren, Standardanfragen beantworten, E-Mails beantworten. Das ist ja nicht deren Naturell. Und genau da ist der Hebel, wo man richtig viel Mitarbeiterzeit einfach freimachen kann, damit die Möglichkeit haben, den Kunden, der halt wie im Hotel als Beispiel bei der Tür reinkommt, wirklich zu bedienen. Und ich erlebe es selbst tagtäglich. Vorgestern versucht, einen Arzttermin zu vereinbaren. Erstmal bist du 10 Minuten in der Warteschleife und dann wurde der Hörer abgenommen und anscheinend nur zur Seite gelegt. Ich habe dann die Kulisse der ganzen Arztpraxis mitbekommen, aber habe niemanden sprechen können. Und das ist ja auch wieder das perfekte Beispiel. Die Menschen, die da arbeiten, die tun ja eigentlich auch andere Dinge und wollen Menschen weiterhelfen und nicht mir eine doofe Frage beantworten, so in die Richtung, wann habt ihr denn offen und wann habt ihr den nächsten Termin für mich frei?
Du hast jetzt schon einige Branchen angeschnitten, also jetzt Arztpraxen, wo ich auch sagen würde, absolut, die brauchen einen KI-Telefonassistenten, weil die Menschen, die das Telefon bedienen, haben 1000 andere Aufgaben, zu denen die nicht kommen. Hotellerie hast du noch erwähnt, was würdest du sagen, welche Branche gibt es noch, wo die Erreichbarkeit einfach chronisch schlecht ist und wo man mit einem KI-Telefonassistenten oder Calltaker, wie du das genannt hast, einfach punkten kann, wo man denen einfach extrem mithelfen kann?
Also super funktionieren tut es auch in Kanzleien, also Steuerberater, Anwaltskanzleien, Notarbüros. Vor allem, was ich da immer sehr spannend finde, die haben sehr oft eine sehr, sehr gute Datenlage, weil da gibt es ja immer ein Aktenzeichen, eine Kundennummer, eine Kontennummer, mit der man halt super damit Schnittstellen wieder arbeiten kann. Dafür lohnt sich super gut aufgestellte Gastronomien und wie gesagt eben Hotellerie. Bei Ärzten vor allem auch Ärzte oder Arztpraxen, die auch wirklich kundenorientiert arbeiten. Das ist leider etwas, was ich immer wieder feststelle bei Branchen, die so überlaufen sind, trifft leider auch auf viele Steuerberater zu, die so von Kunden überlaufen sind, dass sie eigentlich eh keine neuen mehr annehmen können. Das ist so ein perfektes Beispiel zu Kunden, die ich dann auch gerne mal ablehne, wenn die gar kein echtes Interesse daran haben, ihren Kunden wirklich aus ganzem Herzen bedienen zu wollen, sondern eigentlich man eher den Eindruck hat, die sind eher genervt, wenn da wieder ein neuer Kunde aufläuft. Ja, da habe ich keinen Bock drauf. Aber da ist ein großer Hebel dahinter.
Auf jeden Fall. Ich würde sogar noch mal einen Schritt weitergehen und sagen, jeder Kunde, der häufig Telefonate annehmen muss, also viel Inbound-Telefonie passiert, damit meine ich jetzt nicht 2, 3 Anrufe. Ja. Wenn 2, 3 Anrufe am Tag kommen, dann sage ich dem Kunden auch, wahrscheinlich brauchst du jetzt keinen KI-Telefonassistenten, du müsstest erstmal an anderen Stellen dafür sorgen, dass mehr Anrufe reinkommen oder es kommen einfach nicht mehr Anrufe rein, dann passt es einfach nicht zum Kunden. Aber jeder andere Kunde, da kann man ja fast jeden nehmen, der Inbound-Telefonie hat, die häufig passiert, viele Anrufe am Tag, da kann man KI-Telefonassistenten einsetzen, weil am Ende des Tages kostet ein Mitarbeiter, der das macht, viel mehr als ein KI-Telefonassistent. Der kostet nur einen Bruchteil und der Mitarbeiter kann viel wertvollere, sinnstiftendere Dinge machen. Nehmen wir mal das Beispiel, zum Beispiel Terminvereinbarung oder andere Use Cases, wo man einfach sagen kann, hey, das ist ein sehr sich wiederholender, repetitiver Prozess, den kann man prima digitalisieren, das muss nicht der Mensch machen und der Mensch macht es sowieso schon ungerne. Und mein Lieblingsbeispiel ist da ja auch das Autohaus, ne, wo Termine vereinbart werden und das macht ja keiner gerne und die verpassen ja auch Umsatz oder Anrufe, die nicht durchkommen, wo eben kein Termin gemacht werden kann, wenn Sommer- oder Winterreifen gewechselt werden. Also da würde ich schon sagen, so gut wie jedes Unternehmen, das telefoniert oder Anrufe reinbekommt, ist dafür geeignet.
Und auch, um auf das Thema Umsatz zurückzukommen, selbst wenn es nur Unternehmen sind, die nur 1, 2, 3, 4, 5 Anrufe pro Tag oder vielleicht sogar nur pro Woche haben, es ist ja auch die Frage, welcher Projektwert steht denn da im Hintergrund? Wenn das ein paar hundert Euro sind, okay, dann lohnt sich das Invest vielleicht nicht, aber kann man sich trotzdem gerne mal anschauen, könnte auch ein interessanter neuer Case sein. Aber es gibt ja auch sehr spezialisierte Dienstleistungen. Jetzt nehme ich zum Beispiel Unternehmensberatungen, wo dann Projektwert schnell mal in einem 5- oder 6-stelligen Bereich ist. Als Unternehmer würde ich so einen Anruf nicht verpassen wollen.
Und definitiv.
Das Spannende dabei ist ja, der Kunde hat ja erstmal das Gefühl, okay, mein Anliegen wird irgendwie wahrgenommen. Es ist immer noch besser und immer noch interaktiver als einfach nur ein AB, der vielleicht nie abgehört wird. Aber bei einem ganz einfachen Calltaker, der einfach nur ein Transkript rausschickt und eine Rückrufbitte einstellt, kann ein Projekt abgeholt werden und ein Kunde gewonnen werden, der ansonsten einfach den nächsten anruft, weil wenn ich irgendwo anrufe und niemanden erreiche, dann rufe ich halt den nächsten Dienstleister an.
So mache ich das beim Autohaus, beim Reifenwechsel. Ja, erreiche ich meine Lieblingswerkstatt nicht, rufe ich bei der nächsten an und dann wieder bei der nächsten, bis ich durchkomme.
Und halt gerade in der Saison, wenn da viel aufkommt, Steuerberater haben ja auch immer das Thema, immer zum Jahresende und zum Jahresanfang sind die vollkommen überlastet. Auch da kann man viele, viele Anliegen schon abfangen. Was auch ein super Beispiel ist, sind Stadtwerke oder Hausverwaltungen. Das sind immer dieselben Prozesse und immer dieselben Fragen. Und die sind komplett deterministisch und komplett reguliert. Die kann jeder Calltaker sofort beantworten. Ja, die, sagen wir jetzt mal, Monatsabrechnung, Abschlagsabrechnung oder sowas, die geht halt immer am Datum X raus, weil dann und dann werden die Zählerstände eingetragen. Dann und dann gehen die raus und es gibt halt viele Kunden, die sind ein bisschen auf heißen Kohlen, ist ja auch in Ordnung, aber wenn die sich erstmal durch eine ewige Warteschleife oder durch ein IVR durchwählen müssen und eine halbe Stunde in der Warteschleife hängen, um dann eine Standardfrage zu stellen, das geht effizienter, gerade heutzutage.
Du hast es gerade auch erwähnt, so die Peakzeiten, so nenne ich es immer. Es gibt ja Unternehmen, die haben ihre Peakzeiten, vielleicht ist es bei Steuerberatern, ist es sind es 1, 2, 3 Monate. Ne, beim Reifenwechsel sind es 1, 2, 3 Monate. Wenn man im E-Commerce-Business ist, im Weihnachtsgeschäft, ist wahrscheinlich auch mehr Telefonieaufkommen. Das kann so ein KI-Telefonassistent halt prima abfangen, im Gegensatz zu einem Mitarbeiter, weil der Mitarbeiter dupliziert sich ja nicht automatisch. Ja. Wenn, dann müsste der Unternehmer dafür sorgen, dass ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird und macht das Sinn, nur fürs Weihnachtsgeschäft jetzt jemanden für die Telefonie einzustellen? Und das kann halt so ein KI-Telefonassistent prima abfangen.
Wir haben genau das Thema in Hannover, also wir sitzen in Hannover in der Innenstadt und da haben wir das Thema mit der Hotellerie ganz, ganz stark. Wir sind eine Messestadt und keine sonderlich touristische Stadt, muss man an der Stelle dazu sagen. Wenn Messe ist, sind sämtliche Hotelzimmer in Hannover und der Region vollkommen ausgebucht und hoffnungslos überlastet. Aber ansonsten unter der Saison steht halt die Hälfte leer und gerade um da diese Peaks abzufangen, eignen sich KI-Calltaker perfekt. Ja.
Ich möchte mal kurz zurück zu den Use Cases gehen, um da nochmal zwei Sachen hinzuzufügen, wo ich jetzt der Meinung bin, das sind super spannende Starter-Use Cases. Einmal der After-Hours-Case. Also heute sind Unternehmen vielleicht von 8 bis 20 Uhr, weil das schon viel ist, 8 bis 18 Uhr erreichbar und nach 18 Uhr nicht mehr und vor 8 Uhr, also bis 8 Uhr morgens dann halt eben nicht mehr. Und das ist, finde ich, ein super Starter-Case. Da kann man einfach mal einen KI-Telefonassistenten schalten. Der kostet ja dann nichts, weil der pro Minute bezahlt wird. Das heißt, wenn jemand anruft, hat man nichts verloren. Aber wenn jemand anruft, hat man denjenigen eben nicht verloren. Und du hast es eben schon gesagt, wenn Umsatz dahinter steckt und der Mensch ist eigentlich schon zufrieden, wenn er gehört wurde, wenn ihm Rückruf vereinbart wird und er dann zurückgerufen wird, der hat halt irgendwie irgendwas erreicht. Und da finde ich, ist das halt ein super guter Use Case. Oder montags morgens. Ne? Fast ja. In jedem Unternehmen ist montags morgens die Hölle los. Die Leute haben sehr, sehr viel, müssen erstmal reinkommen, haben sehr, sehr viel zu tun, wenn sie ins Business oder in den Tag starten. Und da so eine Unterstützung mit dem KI-Telefonassistenten. Und wenn man sie erstmal nur zeitgesteuert von 8 bis 12 Uhr schaltet, um den Peak so am Montagmorgen abzufangen, ich finde, das sind gute Starter-Cases, um zu sehen, ob so ein KI-Telefonassistent wirklich was bringt. Und bei so gut wie jedem Unternehmen bringt er dann auch was, weil die Leute dann merken, hey, wir kriegen jetzt nicht mehr so viele Anrufe, wir können uns auf andere Dinge, die vielleicht wichtiger sind, fokussieren.
Absolut, ja. Und das ist ja auch wieder das Thema Kundenzufriedenstellen. Also wirklich die Kundenzufriedenheit hochzuhalten. Ich finde es großartig, wenn ich auch am Sonntag irgendwo bei einem Unternehmen anrufen kann, eine Auskunft kriege, einen Termin vereinbaren kann. Ja. Finde ich großartig.
Das ist natürlich nochmal der erweiterte Use Case, dass du als kleines bis mittelständisches Unternehmen in der Lage bist, einen 24-7-Service anzubieten. Mhm. Das können die meisten ja gar nicht, weil wer kann sich nochmal einen Mitarbeiter, der nur nachts da ist, leisten, der vielleicht dann 5 bis 10 Calls annimmt, vielleicht im Peak, ja. Ne? Vielleicht auch mal mehr. Das lohnt, das rechnet sich ja am Ende des Tages auch gar nicht. Und das kann man halt mit einem KI-Telefonassistenten machen. Und du sagst es schon, Termine vereinbaren und Co. Man kann ja noch viel mehr Prozesse digitalisieren. Das geht dann natürlich ein bisschen in die Komplexität. Man kann ja auch Statusabfragen machen, auch, weiß ich nicht, Stammdaten ändern etc. Alles ist ja am Ende des Tages möglich. Man kann einfach dem Kunden Service bieten und ich persönlich fände es super cool, wenn ich um 3 Uhr nachts bei meinem Zahnarzt anrufen kann und einen Termin vereinbaren kann oder Daten abfragen kann oder, ne, weiß ich nicht, bei meinem Autohändler anrufen kann, wann kommt mein Auto, wann wird das geliefert, das um 4 Uhr nachts, weil mir es gerade in den Kopf gekommen ist. Mega. Also ich würde das, ich wäre einer der Leute, die es nutzen würden und ich würde mich drüber freuen.
Ja.
Ihr habt euch ja bei, du persönlich und auch bei AI Meets Automation dafür entschieden, so in die Richtung KI-Telefonassistenten zu gehen. Jetzt, also schon ein bisschen vorher, ne? Nicht heute, sondern schon ein paar Tage vorher. Aber warum sagst du, warum jetzt und nicht erst in 2 Jahren? Warum ist es gerade das Thema?
Weil die Technik reif genug dafür ist. Weil ihr da auch eine super Technik, also wir haben auch viele andere Dienstleister ausprobiert, weil ihr da mit Playstyle einfach eine super Technik bereitstellt, die einfach zuverlässig ist. Und die aber vor allem auch als Plattform mächtig genug ist, weil Standardfragen beantworten, okay, das ist nett. Ich sag mal, ein erweiterter Anrufbeantworter kann man machen, ist auch schon nett. Aber die Anbindung an verschiedene Systeme, der Aufbau von verschiedenen Prozessketten, die dann eben wirklich Kundenanliegen lösen können und schon weitestgehend wie ein KI-Agent arbeiten können, das ist... Ich denke mal, da ist jetzt einfach genau der richtige Zeitpunkt, dass die Technologie, die dahinter steckt, auch einfach reif genug dafür ist, dass die Kontextfenster groß genug sind, zuverlässig genug sind, dass man genug Möglichkeit hat, Boundaring, Guardrailing einzuführen. Ja, es ist einfach der Zahn der Zeit der Technik am Ende des Tages.
Was würdest du denn sagen, ist heute reif, also du hast eben das Wort reif gesagt, was ist heute reif genug und was war es vielleicht vor 12, 24 Monaten noch nicht?
Naja, die Latenz war teilweise enorm. Das ist so ein Thema und ganz viele Schnittstellen waren halt einfach noch nicht dafür vorbereitet. Wir kooperieren mit ein paar PMS-Herstellern, also PMS sind quasi die Buchungsverwaltungstools von Hotels, Property Management Systems, und die hatten oft noch gar keine Schnittstellen, weil die, oder vielleicht auch nur komplett vorbereitete Schnittstellen, sagen wir mal zu Booking.com oder Expedia oder wie die heißen, die Buchungsplattform, also Channel Manager. Aber die hatten noch keine Schnittstellen, die für solche Anwendungszwecke überhaupt reif waren. Und mit 3R-PMS zum Beispiel arbeiten wir da auch sehr stringent zusammen. Die sind da auch total offen dafür und finden das toll. Die erbeten jedes Mal wieder Feedback von uns. Was könnten wir denn noch machen? Was für Use Cases habt ihr denn so, wenn es jetzt nicht, also wenn es über die normale Buchung zum Beispiel hinausgeht, ein Kinderbett dazu zu stellen oder Allergene zum Frühstück abzufragen? Das sind alles Dinge, die wir mittlerweile abarbeiten können, aber es dauert natürlich auch, bis die ganze Branche reif dafür ist. Und ja, da hat sich in den letzten, ich würde sagen 9 Monaten, also so Ende 2025 ging das so richtig los, hatte ich das Gefühl, hat sich da richtig viel getan.
Du hast gerade eben das Wort Latenz gesagt, nur um es nochmal zu erklären, weil wir kennen es ja auch bei Playstyle, das ist ja deutlich besser geworden. Das Thema Latenz ist einfach die Zeit, man spricht mit dem KI-Telefonassistenten die Zeit, bis er antwortet. Das ist quasi die Latenz, bis das irgendwo ankommt, verarbeitet worden ist, die Antwort da ist und dann wieder zurückkommt. Das war früher auch mal ein paar Sekunden, muss man sagen. Also ich habe schon einen KI-Telefonassistenten früher gesehen, da war es 4 Sekunden. Das fühlt sich so unnatürlich an.
Ja.
Da hast du keinen Bock mehr.
Da fragt man ja automatisch nach, ist da noch jemand?
Entweder fragt man nach oder man legt auf. Also ich persönlich, ich bin da bis sowas sehr kritisch. Ich bin bin ja nicht so alt, wir sind ja ähnliches Alter und für uns muss es halt auch schnell gehen, weil wir wissen, dass es schnell gehen kann. Wenn es genau wie beim PC, wenn es irgendwie laggt oder nicht schnell genug geht, dann kriege ich die Krise. Und wenn jemand 4 Sekunden braucht zum Antworten, ist es kein natürliches Gespräch.
Unsere Generation hat ja gar nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne dafür.
Nee, das stimmt. Und also ich kann sowas dann nicht. Und ich würde dann auflegen, weil dann ist das so ein unnatürliches Gespräch. Und das war halt damals so. Und das wird immer besser mit den LLMs und mit den Systematiken, den Architekturen, die wir dahinter haben. Das ist schon ein riesiger Gamechanger.
Und das sind ja auch viele, viele Kleinigkeiten, die Gespräche natürlich machen. Zum Beispiel, dass ich die Möglichkeit habe, ein Hintergrundgeräusch wie so ein Office-Workspace, ein bisschen Tastaturklickern, ein bisschen Hintergrundgespräche oder sowas einzublenden. Ja. Das macht es einfach viel natürlicher, als wenn ich nur die trockene Stimme ohne Widerhall, ohne irgendwas höre. Und bei der Tool-Abfrage zum Beispiel, das finde ich bei Playstyle grandios, dass bei der Tool-Abfrage ich die Möglichkeit habe einzustellen, zu sagen, okay, warten Sie kurz, ich schaue mal kurz für Sie nach, weil diese Abfrage kann halt schon mal ein paar Millisekunden oder eine Sekunde oder sowas dauern, damit der Anrufer da nicht in der Luft hängt und nicht weiß, was jetzt geschieht, wird er einfach darüber informiert, aha, da wird jetzt eine Anfrage gestartet und dann gibt es nochmal einen Tastaturklicker dazu, das macht es einfach natürlich und greifbar.
Absolut, genau, das hatte ich auch gerade eben im Kopf, weil das hatten wir früher nicht, da wurde eine Tool-Abfrage gemacht und das dauert dann vielleicht mal 1, 2, 3, 4 Sekunden, je nachdem, was wir angebunden haben. Teilweise haben Kunden ja auch dann ganze N8N-Workflows angebunden, die erstmal durchlaufen müssen, bis dann irgendeine Antwort kommt. Ja. Und das war halt ein Learning. Diese Zeit muss man überbrücken. Da muss man irgendwas sagen, da muss man Tastaturklickern irgendwie mit reinbringen oder irgendwas machen, damit es halbwegs natürlich wird. Ja. Und so lernen wir auch stetig dazu, damit die Lösung immer besser wird. Was ist für dich der entscheidende Unterschied zwischen, ich nenne es jetzt mal, der klassischen IVR, also dem klassischen Tastenwahlmenü und moderner Voice-AI oder KI-Telefonassistenten?
Weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also sind Welten dazwischen. Klar, der Prozess dahinter sieht ja oft relativ ähnlich aus, aber die Interaktion des Kunden ist einfach viel natürlicher, weil ein IVR kann ich vielleicht unterbrechen, aber das ist mir auch schon öfter mal passiert, dass ich dann quasi wieder ins Hauptmenü zurückfalle. Oder die komplette Abfrage nochmal neu anfängt, das macht halt einfach keinen Spaß. Und drücken Sie die 1 oder 5 oder was auch immer für den Kundenservice oder fürs Rechnungswesen. Ich habe das Gefühl, das führt einfach nur dazu, dass der Kunde sich eben nicht verstanden fühlt und dann nur noch sagt, Mitarbeiter, Mitarbeiter, ich will Mitarbeiter sprechen. Mhm. Wenn, das habe ich auch schon ein paar Mal ausprobiert, wenn ein KI-Assistent aber gleich mit der Frage von wegen, ja, ich bin ein KI-Assistent, da sind wir immer sehr transparent, bei unseren Assistenten, die wir bauen. Ich bin KI-Assistent, aber probier mal aus, was ich alles kann. Ich kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit deine Anliegen schon lösen. Kann man auch mal die Kunden ein bisschen triezen, ein bisschen rauskitzeln, dass sie es einfach ausprobieren und ein bisschen Spaß dran entwickeln. Das wäre halt mit einer IVR niemals möglich.
Sollte man übrigens auch machen, dass man sagt, das ist jetzt ein virtueller Assistent oder ein KI-Assistent, einfach um auch die Akzeptanz zu erhöhen und die Frustration vielleicht auch niedrig zu halten, weil wenn man erst irgendwie nach 2 Minuten merkt, wobei das schon ein langes Gespräch wäre. Sagen wir mal nach 20, 30 Sekunden, hey, das ist ja eine KI, das ist ja gar kein Mensch. Weil die mittlerweile ja schon so gut sind, dass man es vielleicht nicht mehr auf den ersten Dialog quasi erkennt, sollte man das auch immer sagen. Und natürlich, wie du sagst, immer quasi eine Information mitgeben, hey, sagt mir dein Anliegen oder du könntest das oder das oder das fragen oder einfach mal Beispiele mitgeben, damit der Anrufer das auch ausprobiert und merkt, hey, das ist ja ein schlaues System, keine blöde IVR, wo ich nur 1, 2, 3 drücken kann. Ja. Bei den meisten IVRs kann man ja nicht mal sprechen. Das ist ja einfach nur ein DTMF-Tastenwahlmenü meistens. Mhm. Wo würdest du denn sagen, ist der größte Qualitätsunterschied oder wo kriegen die Kunden den größten Qualitätsmehrwert bei Voice AI versus Tastenwahlmenü? Wenn du das jetzt an 2 Punkten festmachen würdest.
Die Natürlichkeit des Gesprächs, also auch individuelle Anfragen einfach anbringen zu können und dann im Zweifelsfall halt durchgeleitet zu werden. Bei einer IVR, so wie ich das kenne, musst du halt immer irgendein Menü auswählen. Im Idealfall gibt es noch die Möglichkeit, drücken Sie die 0, um zu einem Mitarbeiter weitergeleitet zu werden, aber wie lange du da dann in der Warteschleife bist, steht halt wieder auf einem anderen Blatt. Und da ein intelligentes System entscheiden zu können, okay, kann ich das jetzt selber bearbeiten oder leite ich weiter und vor allem an welche Fachabteilung leite ich weiter, ohne eben eine Auswahl von 1, 2, 3, 4, 5 geben zu müssen. Das finde ich großartig. Und halt auch wieder von Kundensicht her gesprochen, ich kann da halt überall austelefonieren. Also ich kann mit meinem Headset telefonieren, ich brauche nicht die Möglichkeit haben, eine 1 zu drücken, ich kann beim Autofahren telefonieren. Es funktioniert halt immer. Ich kann mich halt unterhalten wie mit einem Menschen.
ich weiß noch, was ich für einen Stress hatte, als ich mal mit meinem iPhone telefoniert habe und eine Taste drücken musste. iPhone raus, entsperren oder erstmal irgendwie ins Menü gehen, damit man die Tasten drücken kann. Das ist ja heute obsolet, muss man ja gar nicht mehr machen. Ja.
Ist auch einfach nicht mehr zeitgemäß. Also ganz ehrlich, wir sind im Jahr 2026. KI ist seit mindestens 3 Jahren in aller Munde. Also ich finde, es gehört einfach nur an den Zahn der Zeit, dass wir lernen, damit umzugehen.
Gibt es für dich noch Use Cases, wo du sagen würdest, hier passt noch eine IVR, hier kann man das noch machen, hier ist das noch zeitgemäß oder hier ist das zumindest zweckgemäß? Oder ist für dich, ich meine, du bist natürlich sehr KI-Telefonassistent gebrandet, vielleicht gibt es für dich keinen Use Case mehr, aber...
Also als jemand, der noch nie in seinem Leben ein Festnetztelefon besessen hat und schon gar kein Faxgerät oder ähnliches und als Digital Native im Endeffekt aufgewachsen bin, nee, okay. Sehe ich überhaupt nicht.
Okay. Wir haben eben schon so ein bisschen über Use Cases gesprochen. Was sind für dich die stärksten Use Cases, wo du sagen würdest, dafür ist Voice AI perfekt, sollte man mit starten, sollte man auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, implementieren?
Ganz klar Hotels. Also Hotels, da genau eben wegen diesen zwei Punkten, auf der einen Seite Kunden jederzeit abfangen zu können, jederzeit bedienen zu können. Natürlich auch die Technik, also wir haben auch Hardware-Partner, die dann halt vor Ort intelligente Türschlösser, Schlüsselausgabe, Kartenausgabe und so weiter organisieren können. Das ist der eine Punkt und halt Kapazitäten bei den Mitarbeitern freimachen. Ich habe selber schon erlebt, dass ich in ein Hotel reinkam und 5 Minuten warten musste, weil halt nur ein Rezeptionist da war. Es war ein Sonntag, waren halt wenig besetzt. Und wenn der eine Mitarbeiter dann am Telefon hängt und mich schon so hilflos anguckt, da kann er jetzt auch nicht einfach auflegen und sich noch eine schlechte Kundenmeinung einfangen. Das ist für mich der Punkt. Und das halt kombiniert mit Mitarbeiterzufriedenheit. Die wollen ja gerne mit Menschen interagieren und eben nicht am Telefon oder E-Mails beantworten. Das ist für mich der große Use Case. Und was du ja auch schon erwähnt hast, Autowerkstätten. Gerade zu den Peakzeiten, zum Autoreifenwechsel. Da lässt sich es auch so leicht Systeme dafür auffahren mit dem Terminbuchungssystem, dass man sagt, weiß nicht, wie lange das dauert, 20 Minuten würde ich mal schätzen, vielleicht eine halbe Stunde, Zeitslots einzuführen und da einfach den Reifenwechsel zu buchen, weil das brauchen alle immer zu Ostern und Oktober oder die meisten sind wahrscheinlich ein bisschen später dran, November, wenn es um die Winterreifen geht. Das führt halt zu so einer wahnsinnigen Erleichterung im Business und vor allem dann auch im vollen Terminkalender. Volle Kunden, glückliche, also voller Terminkalender und glückliche Kunden.
Wenn wir das, die Use Cases, du hast das jetzt auf Branchen bezogen, diese Use Cases, wenn du das mal auf Tools beziehst, also du hast schon Terminvereinbarung genannt oder weiterleiten, was sind so für dich die Top Use Cases, wenn wir das als Tools sehen, die eigentlich so gut wie jeder braucht oder mit denen man auf jeden Fall starten sollte?
Also ganz klar die Terminkalenderbuchung. Das ist der Game Changer, nutze ich auch selber die ganze Zeit. Also wenn zum Beispiel im Rahmen einer Podcastaufnahme mein Handy aus ist und mich keiner erreicht, dann geht halt für mich Lisa ans Telefon, die hat Zugriff auf meinen Kalender und kann bis, ich glaube, 8 Wochen im Vorhinein Termine für mich einbuchen. Und es macht auch Spaß, also immer wieder in Meetings, ich habe so ein Setup mit 3 Bildschirmen, wenn ich gerade im Meeting bin und sehe, da ruft jemand an, gehe ich nicht ran, weil ich will ja jetzt in dem Meeting sein beim Kunden. Und dann parallel aus dem Augenwinkel sehe, wie im Kalender ein neuer Termin aufploppt, freue ich mich jedes Mal, dass Lisa das einfach für mich erledigt hat im Hintergrund.
Und sind wir mal ehrlich, Terminbuchung vereinbaren hasst jeder. Ja. Also ich erinnere mich noch jetzt auch auf geschäftlicher Ebene, mach doch mal 3 Terminvorschläge. Mhm. Dann mache ich 3 Terminvorschläge, dann lesen das von 5 Personen nur 3, die können aber dann nicht. Und dann geht das immer so weiter, dann hat man dieses ewige Hin und Her, dieses ewige Ping-Pong, bis man irgendwann einen Termin hat, wo aber auch nicht jeder kann, den man aber dann durchführt. Das sollte man, ob das jetzt über zum Beispiel Calendly und Co. ist, per Link oder per KI-Telefonassistent, egal, in irgendeiner Form muss man es machen, mit einer smarten Kalenderanbindung, weil alles andere ist Pain.
Ja.
Also absoluter Pain, würde ich sagen.
Dieses Ping-Pong macht aber überhaupt keinen Spaß, bin ich voll bei dir.
Ja. Ich finde auch, wenn wir jetzt so an Tools denken oder Use Cases als Tools denken, Standardfragen beantworten und weiterleiten, das klingt immer so wie so ein ganz, ganz simpler Use Case, der kaum Impact hat, aber das sind die Use Cases, die haben und Terminbuchung vielleicht auch noch. Wobei da ist natürlich nochmal ein Drittsystem mit drin. Das ist so ein krasser Use Case, weil man sich so viel Zeit spart. Nehmen wir mal das Beispiel Service. Da gibt es ein First Level, ein Second Level etc. Da wird im First Level sehr oft dasselbe gesagt oder im First Level vorqualifiziert für den Second Level.
Ja.
Man kann einen Großteil dieser Last in den Telefonassistenten verfrachten, weil der das halt sehr, sehr gut kann. Und die Mitarbeiter, die dann im First Level sind, ich glaube, wir kommen ja auch später noch um das mit, auch das Thema Mitnehmen der Mitarbeiter. Die können dann halt andere Dinge machen und ein First-Level-Mitarbeiter wird vielleicht zum Second-Level-Mitarbeiter befördert zum Beispiel oder kann sich einfach um sinnvollere Dinge kümmern. Und ich finde, das sind so zwei Use Cases, die klingen immer so leicht, aber die sind mega, mega stark und die sind auch schnell eingerichtet, by the way, wenn man schon eine gute dokumentierte oder eine gute Datenlage hat mit den Fragen und Informationen, sollte jeder machen. Also jeder, nicht nur jetzt im Service, sondern einfach jeder Kunde, der immer wieder dieselben Fragen beantwortet bekommt. Und das ist ja nun mal so. Ich rufe auch manchmal in einem Restaurant an und frage, ja, wie lange habt ihr auf? Oder diese ganzen immer sich wiederholenden Fragen braucht man einfach nicht mehr. Kann man perfekt über einen Telefonassistenten machen.
Wir haben das bei uns bei den Hotels genau diesen, das ist genau der zweite Punkt, eben das, was der, also gar nicht an externe Tools, die per API angebunden sind, sondern wirklich das, was der Playstyle AI Calltaker abarbeiten kann, einfach aufgrund der Datenbank, die ihm vorliegt. So wie du gesagt hast, Öffnungszeiten oder bei uns in den Hotels oft die Frage, habt ihr Parkplätze? Wie viele habt ihr? Habt ihr vielleicht einen Behindertenparkplatz? Gibt es Restaurants um die Ecke? Da ist dann die Frage, bindet man schon wieder eine Google-Suche an, aber da kann man ja auch ein paar Kooperationspartner vielleicht vorher schon einbinden. Oder ganz, ganz einfache Sachen wie der Türzugang, der sechsstellige PIN funktioniert nicht. Da kann eine KI, Lisa oder Julia heißt sie in dem Fall, ganz einfach darauf hinweisen, ja, bitte drücken Sie nach Eingabe des sechsstelligen Zugangscodes die Raute-Taste.
Der Klassiker.
Und dann ist das Problem schon wie von Zauberhand erledigt. Und das halt auch um jede Uhrzeit.
Absolut. Ich würde den Bogen gerne mal so ein bisschen allgemeiner spannen zu der Playstyle-Partnerschaft. Du hast dich ja an irgendeinem Punkt entschieden, Playstyle-Partner zu werden und bist das ja auch gerne, so wie ich verstanden habe. Wie kam es dazu?
Wir haben davor, wie gesagt, schon einige Partner ausprobiert. Ich recherchiere immer sehr gerne Tool-Einkauf oder Zulieferer. Ich glaube, da bin ich allgemein ganz gut drin als Einkäufer und muss sagen, die einerseits die technische Lösung und auch der Service, den ihr anbietet. Viele andere Dienstleister in der Branche haben uns einfach nur einen Demo-Zugang oder einen Partnerzugang gegeben und sind in die Richtung, ja, seht selber zu, wie ihr zurechtkommt. Fand ich ein bisschen schade, ja, kann man sich reinfuchsen, aber bei euch habe ich mindestens zwei Ansprechpartner, würde sogar ja sagen drei, die ich halt jederzeit antickern kann, wo ich das Gefühl habe, okay, wenn ich mal eine Herausforderung habe, wo ich nicht weiter weiß, dann habe ich da einen Ansprechpartner, der mir weiterhelfen kann und am Ende des Tages die technische Reife am Ende des Tages des Produkts, also dass ich die Möglichkeit habe, verschiedene Sprachmodelle auszuwählen, Mehrsprachigkeit, und vor allem das Anbinden von verschiedenen Workflows, so ähnlich wie es ja bei N8N auch schon der Fall ist, dass man wirklich verschiedene Prozesspfade auffahren kann und sagen, okay, das ist jetzt eine Standardbeantwortung, da geht es jetzt um eine Terminbuchung, da geht es um eine Serviceanfrage oder Lead-Vorqualifizierung, den stelle ich jetzt mal durch zum Vertrieb, den stelle ich jetzt mal durch zum Service, den stelle ich durch zu der Buchhaltung. Das ist bei Playstyle wirklich, wirklich geil möglich.
Was war der ursprüngliche Anlass, dass du dich mit Playstyle befasst hast? Also genau die Punkte? Oder?
Ja, ich habe einfach.
Hat dir das gefehlt bei den anderen Lösungen?
Mir hat das gefehlt und ich dachte mir, naja, da muss doch eigentlich mehr gehen. Also andere Plattformen, ja, kann man auch per N8N anbinden und das da dann komplett wieder abbilden. Aber ich finde es schon sehr attraktiv, wenn möglichst viel von einem Tool nativ abgearbeitet werden kann. Gerade wenn es um Weiterleitungen geht. Das will ich ja nicht einmal in eine andere Plattform ausspielen und dann wieder zurückspielen. Das sorgt ja nur wieder für mehr Latenz, mehr Fehleranfälligkeit. Jede Schnittstelle kann halt mal zusammenbrechen. Und habe dann einfach recherchiert. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe euch dann mal eine E-Mail geschrieben oder bin wahrscheinlich einfach aufs Partnerprogramm auf der Webseite gekommen. Und so bin ich dann zu euch gestoßen.
Und dann warst du bei uns im Training in Hamburg. Da haben wir beide uns ja auch kennengelernt.
Ja.
Welche Rolle hat das Training für dich gespielt bei der Entscheidung dafür, auch mit Playstyle tiefer zusammenzuarbeiten?
Das fand ich eine super, super Maßnahme, auch wenn ich in dem Thema schon sehr tief drinstecke. Aber da mal wirklich live von euch, sowohl von euch als vor allem von dir als Partner-Enablement, als auch von der technischen Seite Inputs zu bekommen, da und da muss man aufpassen, da und da kann zum Beispiel eine Halluzination relativ wahrscheinlich passieren. Ist mir auch schon selber passiert, dass Lisa einen Termin in meinem Terminkalender herbeihalluziniert hat, weil die API zu meinem Kalendertool ausgelaufen war. Die war halt auf 30 Tage begrenzt. Ja, muss man wissen. Ihr habt da halt natürlich noch mal wesentlich mehr Erfahrung als wir damit. Und da in einem Ganztagsworkshop, zwei Tage waren es ja sogar, von euch eingeladen zu werden, fand ich einen hammergeilen Service. Hat riesig Spaß gemacht und echt viel daraus lernen können. Auch was das Thema betrifft, was machen denn die anderen Partner auch so? Die meisten sind ja nicht so wie wir als KI- und Automatisierungsagentur geboren, sondern sind ja eher aus dem Telefonbereich, Telefonanlagen, da nochmal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, weil das sind schon auch immer wieder Anfragen, die bei uns reinkommen. Ja, wie sieht denn das dann eigentlich mit Durchwahlen aus? Wie sieht denn das mit Nebenstellen aus, wo ich sage, das ist wirklich gar nicht mehr mein Thema, aber da konnte ich auf dem Seminar auch einen Partner für finden. Wenn ich da mal was brauche, kann ich darauf zurückgreifen. Also fand ich einen super coolen Service.
Ja, wir sind ja, glaube ich, einer der wenigen Anbieter, die überhaupt ein Vor-Ort-Training machen, überhaupt auch eine Zertifizierung in diesem Bereich anbieten. Und es geht ja da wirklich nicht um das Technische, sondern auch um das Menschliche. Wir lernen uns kennen, ne? Du lernst halt mich kennen, den Martin kennen, den Robin kennen und viele weitere, die noch mit dabei sind, sind ja auch immer Mitarbeiter mit dabei. Und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Faktor quasi, ist generell ein entscheidender Faktor, wenn man mit aus unserer Perspektive mit Partnern zusammenarbeitet, diese persönliche Ebene, super wichtig. Du darfst nicht einfach nur eine Nummer sein, die dann irgendwas verkauft, sondern wir brauchen eine persönliche Basis, eine persönliche Ebene, müssen uns mal gesehen haben, müssen auch vielleicht mal essen gehen, um uns besser kennenzulernen, um dann halt gutes Geschäft miteinander zu machen, damit auch jeder ein gutes Gefühl hat. Ich glaube, das ist unabdingbar, ehrlich gesagt.
Bin ich voll bei dir, deshalb sind wir auch Partner und halt nicht einfach nur eine, ja, einmal kaufen und dann weg oder ich schicke dir mal einen Partnerzugang oder einen Demozugang, probier es mal aus. Ich fand das auch super, dass ihr da auf Feedback aus dem Seminar eingegangen seid, dass da Tools jetzt auch mittlerweile in der Ausarbeitung sind, die wir da angemerkt haben. Also da merkt man auch, okay, das Feedback der Partner, das, was wir draußen im täglichen Tun wirklich brauchen, um unsere Kunden noch besser bedienen zu können, das setzt ihr halt auch in die Tat um.
Ja, da sind wir auch auf euch angewiesen, ne? Generell auf das Feedback von Partnern, Kunden und Co. Wir leben ja in einem extrem spannenden und dynamischen Marktumfeld, was AI-Tools angeht, also kennst du ja, was KI-Telefonassistent angeht. Da kommt ja wirklich jede Woche was Neues, auch bei uns. Es ist super schwer, überhaupt dahinter zu bleiben. Wir wechseln jetzt gerade so ein bisschen das Thema, aber das ist, glaube ich, gerade richtig, weil es passiert so viel. Wir kommen ja aus der Telefoniewelt. Und da muss man sagen, in der Telefoniewelt ist nicht so viel passiert. Jetzt mal salopp gesprochen, da kamen 10 Features im Jahr dazu und das kriegt jeder Mitarbeiter auch mit dem Mindset hin. Das ist kein Problem, kriegen wir hin, können wir uns darauf einstellen. Im KI-Bereich kommt jede Woche was Neues oder es kommt ein neuer Anbieter, der auf einmal die Hälfte des Preises verlangt und dann den Markt abräumen wird. Dann müssen wir sogar preislich nochmal kommerziell anpassen. Ja. Funktionen, wie du sagst, ihr wünscht euch das, nicht nur ihr wünscht euch das, das wünschen sich am Ende dann alle. Ist dann vielleicht auch eine Anforderung, müssen wir halt auch schnell umsetzen. Ist auch eine Mindset-Frage bei den Mitarbeitern, muss man sagen. Da müssen sich viele erstmal drauf einstellen. Ich glaube auch noch nicht, dass sich alle so richtig drauf eingestellt haben, weil es einfach so schnell ist. Und ich merke es ja selber, ich bin sehr nah am Thema und es kommen so viele Features und ich habe auch, ich will jetzt nicht sagen Schwierigkeiten, es ist aber nicht so leicht hinterherzukommen, weil ich muss mir das Feature angucken, ich muss es testen, ich muss es bewerten, vielleicht muss ich auch mal intern Feedback geben etc. Ultra schnell, also Wahnsinn. Das gilt ja eigentlich generell für den gesamten KI-Markt.
Ja, die Branche ist momentan absolut krass. Es kommen jede Woche neue Tools raus, die potenziell, also die das Potenzial mitbringen, den Markt komplett zu verändern und es dann auch wieder teilweise nicht tun und im halben Jahr wieder weg vom Fenster sind. Ja, man muss echt am Zahn der Zeit bleiben und das Tag für Tag.
Ja. Christoph, nimm uns doch mal mit. Wie läuft so der Alltag oder der Prozess vom Partner-Onboarding bis hin zum ersten Live-Kunden? Oder wie war der am Ende des Tages für euch? Ist ja vielleicht immer so ein bisschen individuell zu sehen.
Bei uns war es tatsächlich erstaunlich einfach. Der erste Kontakt, den ich hatte, war mit Robin und der hat uns da abgeholt mit so ungefähr sieht die Plattform aus und wir hatten natürlich sehr schnell als KI-Agentur sehr technische Fragen. Da hat er uns dann gleich mit Martin, glaube ich, war das direkt connected und dann war es super schnell. Das nächste Live-Training in Hamburg stand schon an. Ich glaube, eine Woche später bin ich schon hingefahren und dann war es für mich dementsprechend einfach. Ich bin einfach zum Training gefahren, habe da alle Fragen beantwortet bekommen. Und wir hatten ja davor schon Kunden, die wir halt dann einfach von einem anderen Anbieter zu Playstay migriert haben. So gesehen war das maximal unproblematisch. Und da das sowieso der Use Case ist, auf den wir halt beim Abklopfen des Marktes gestoßen sind, KI-Rezeptionisten zu bauen, ja, standen schon Kunden parat, die es haben wollten. Da war eben nur noch die Frage, okay, wer ist jetzt der beste technische Zulieferer für uns? Und ab dafür.
Wunderbar. In diesem Partner-Onboarding und in dieser Journey bis zum Live-Kunden, was würdest du sagen, wie viel davon ist eher Self-Service von euch, wo ihr keine Hilfe braucht und wie sehr musstet ihr an manchen Stellen begleitet werden?
Für uns war es ziemlich einfach, weil wir eben ursprünglich aus der Technik kommen. Es waren eher Fragen zu, okay, was, also wenn man jetzt zum Beispiel in den Systemprompt eines Agenten reingeht, also in dem Basisprompt, ich denke, die meisten der Zuhörer wissen, was ein Systemprompt ist, was man da wirklich ändern sollte und wovon man die Finger lassen sollte oder ob hinter dem Systemprompt noch ein Systemprompt steht, auf den man als Partner gar keinen Zugriff hat. Das waren dann schon sehr, sehr tiefgreifende Fragen, die eben im Rahmen des Seminars beantwortet werden konnten. Ansonsten war es für uns sehr viel Self-Service, aber natürlich einfach die Use Cases kennenzulernen, wie die Plattform wirklich auch im Hintergrund funktioniert, mit LiveKit zum Beispiel. Damals war ja gerade die Umstellung von der Plattform davor zu LiveKit. Da einfach ein bisschen hinter dem Vorhang gucken zu können, was bei euch gerade so passiert und dass ihr eben innovativ dran seid, neue Features zu entwickeln. Das war einfach sehr angenehm zu sehen, war jetzt aber für uns gar nicht so kriegsentscheidend. Das Einrichten ist ja mittlerweile so ein gut geführter Prozess über die Online-Plattform.
Ihr seid, glaube ich, auch weiter als viele andere, die dieses Thema gerade neu bespielen. Wir haben ja auch bei Playstyle jetzt in der Bestandspartnerschaft sehr viele Partner, die aus der Telefoniewelt kommen, die jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte mit KI haben, die noch gar keine Berührungspunkte meistens mit APIs haben oder eine individuelle Lösungen. Bei denen läuft das sicherlich nochmal ein bisschen anders als jetzt bei euch im konkreten Fall, weil ihr einfach sehr viel Vorwissen habt.
Ja, wir als native sowieso Online-Agentur-Inhaber und jetzt seit mittlerweile 2 Jahren KI- und Automatisierungsagentur sind da natürlich voll am Zahn der Zeit. Und ich bin da auch ein bisschen in meiner Bubble. Also für mich sind viele Dinge halt selbstverständlich, wie eben APIs verknüpfen oder eben Anforderungen stellen, dass eine API eingerichtet wird bei irgendeiner Buchungsplattform oder ein CRM. Das war für uns sehr, sehr einfach.
Ihr standet ja auch sicherlich ganz am Anfang vor der Herausforderung Make or Buy. Da stehen ja sehr viele vor der Herausforderung, weil theoretisch kann man sich das auch mit ein paar Tools dann selber bauen.
Haben wir auch überlegt.
Selber hosten, muss das selber warten und vielleicht auch ein Stück weit entwickeln. Oder man kauft es bei einem Dienstleister ein, wie jetzt in dem konkreten Fall Playstyle. Warum ist die Entscheidung auf Buy gefallen und nicht Make?
Weil es einfach ein zu großes System ist, das zu viel Zuverlässigkeit abverlangt. Also gerade Maintenance, das merken wir bei unseren End-to-End-Workflows, Maintenance ist so ein großer Part, damit alles am Laufen bleibt. Und bei so einem wichtigen, großen Baustein eines Produkts, also der KI-Rezeptionist besteht ja bei uns im Endeffekt aus dem KI-Call-Taker und dann halt nochmal der automatisierten Beantwortung von E-Mails, das ist nochmal ein ganz anderer Workflow. Aber da gibt es halt den großen Baustein Playstyle AI und dann halt noch die Anknüpfungen der Kundensysteme, wie jetzt ein CRM oder ein PMS oder ähnliches oder ein Terminbuchungstool. Aber der Calltaker ist da halt der zentrale Umschlagplatz für den kompletten Prozess. Das ist, ich glaube, nichts, was eine kleine Agentur einfach mal ebenso leisten kann und sollte, weil dann geht es ja auch noch weiter in Richtung Research und Development, die Weiterentwicklung so eines Tools. Das kann keine kleine Agentur leisten.
Absolut. Also das ist ja auch die Erfahrung, die wir jetzt selber als Anbieter gemacht haben. Da muss man schon ganz schön viel für tun, um das System am Leben zu halten. Und vor allem, was ihr LiveKit erwähnt und Co., wir mussten halt immer wieder auch die Architektur so ein bisschen umstellen, um am Zahn der Zeit zu bleiben.
Ja.
Weil es ändern sich ja, wie gesagt, wöchentlich Dinge. Es kommen neue Tools raus, neue LLMs, neue Sprachmodelle, synthetisierte Stimmen etc. Da müssen wir uns nachrichten. Ne? Ja. Wenn jetzt morgen ein neues Unternehmen aus dem Boden sprießt, was perfekte, echte menschliche Stimmen hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da umstellen würden, weil das eben dann die beste Lösung ist. Das würden alle Anbieter machen.
Ja.
Und da musst du ja ständig dran arbeiten. Du brauchst eigentlich Leute, die dediziert die ganze Zeit nur das machen im Unternehmen. Und das heißt dann Make. Und dafür brauchst du erstmal die Mitarbeiter und das will eigentlich niemand.
Ja.
Keiner will die Mitarbeiter abstellen.
Und natürlich habt ihr da auch eine andere Schlagkraft, wenn es jetzt zum Beispiel geht um 11 Labs Stimmen, um Gemini Stimmen, um OpenAI Stimmen. Wenn ihr euch da als Gamma Playstyle meldet, hat das eine andere Schlagkraft,
absolut,
als wenn die kleine 8-Mann-Agentur aus Hannover bei Google anruft, auf gut Deutsch gesagt.
Ja, ja. Ja. Ich glaube, Google, kann man Google überhaupt anrufen? Ich weiß es gar nicht.
Wahrscheinlich haben sie einen KI-Call-Taker.
Ja, wenn dann das. Ja.
Hoffentlich.
Was würdest du denn sagen, jetzt um auch mal vielleicht die Zuhörer so ein bisschen zu motivieren, was wäre der erste perfekte KI-Kunde? Würdest du da nach Anrufvolumen schauen? Würdest du nach Unternehmensgröße, nach Teamgröße, nach ist das Unternehmen eher chaotisch? Also wonach würdest du schauen? Würdest du sagen, wenn jetzt heute jemand mal in seiner Kundenbase schaut, das wäre so ein richtig idealer Kunde, um mit Voice AI zu starten?
Anrufaufkommen. Ganz eindeutig.
Also Anrufvolumen, das, quasi in Minuten.
Ne? Das Anruf, weniger in Minuten, sondern getätigte Anrufe und am besten natürlich Anrufe in Abwesenheit. Das ist das Offensichtlichste. Ja. Und dann halt ein serviceorientiertes Unternehmen, wo der Service am Kunden ganz weit vorne steht. Und das meine ich nicht nur von der Art der Dienstleistung oder Branche, sondern auch eben von der eigenen von den Unternehmenswerten her, dass man ein Interesse daran hat, den Kunden wirklich bedienen zu wollen. Das sind so die zwei Kernmerkmale, wo ich sage, ja, das sind Kunden, die machen Spaß, die haben auch selber Lust darauf.
Generell sollte man einfach, wenn man eh schon im Bereich Telefonie zum Beispiel ist, das macht man ja meistens als IT-Dienstleister mit. Telefonie ist jetzt nie das spannendste Thema, aber man macht es mit, man hat einen Anbieter, verpasste Anruf, wie du gesagt hast, in den verpassten Anrufen gucken, in der Warteschlange gucken, was passiert da. Da sieht man eigentlich sehr, sehr gut, macht ein KI-Telefonassistent Sinn oder nicht. Ja, oder du sagst Service, frag mal die Service-Mitarbeiter, was die den ganzen Tag erzählen müssen. Wenn dir von 10 Leuten 10 dasselbe sagen oder 9 dasselbe sagen, wir beantworten immer die Frage und die Frage und die Frage. Perfekter Use Case, würde ich sagen, weil dann können die Mitarbeiter entlastet werden und dann können die was Besseres machen. Ne?
Und nicht zufriedenstellende Kundenzufriedenheit. Haben wir jetzt gerade einen Case bei einem Elektrikerunternehmen, also Elektriker, die bauen schon große Heizungs- und Elektrikanlagen, auch für Mehrfamilienhäuser und Industrie. Und die können das Volumen an Serviceanfragen einfach gar nicht bedienen, weil die so viele Anfragen haben und so individuelle Anfragen. Also allein fürs Weiterleiten in die richtige Fachabteilung könnten die wahrscheinlich schon jemanden anstellen, aber das kann KI-Calltaker perfekt abfangen. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, der Kunde fühlt sich abgeholt und sein Anliegen wurde erstmal bedient.
Wenn du jetzt so einen Kunden ansprichst, vielleicht den idealen Kunden, den du beschrieben hast, wie machst du das? Machst du erstmal eine Demo? Hey, das ist jetzt hier der KI-Telefonassistent oder gehst du vielleicht auf andere Dinge ein oder machst vielleicht so eine Return-on-Invest-Rechnung? Hey, guck mal, wenn du den einführst, dann hast du die 20 verpassten Anrufe nicht mehr und dadurch sparst du das oder machst mehr Umsatz. Wie gehst du daran? Also wie würdest du so einen Kunden, den du überzeugen möchtest, ansprechen?
Also meinen genauen Sales-Prozess möchte ich jetzt nicht ganz verraten. der ist gerade relativ einzigartig in der Branche, glaube ich. Da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, das ich jetzt nicht unbedingt preisgeben möchte. Aber in der Kundenberatung ist es halt einfach das Thema Erreichbarkeit darstellen. 80%, also in der Hotellerie bis zu 80% Mitarbeiterzeit einsparen, gerade am Frontdesk an der Rezeption. Und darüber sich ausrechnen, okay, was habe ich denn dadurch für Mehrwert? Also was kann der Mitarbeiter denn im Idealfall, die müssen ja auch abgeholt werden und dürfen bloß nicht das Gefühl bekommen, eventuell, auch wenn es erst in 1-2 Jahren oder sowas ist, ersetzt werden zu können, da zu schauen, was kann der Mitarbeiter denn in der Zwischenzeit an Aufgaben erledigen, die ihm vielleicht eh mehr Spaß machen. Das ist der große Hebel und natürlich die Amortisierungsrate. Also die Preise sind überschaubar. Im Normalfall bei den meisten unserer Kunden amortisiert sich die Investition in 2 Monaten, vielleicht 3. Und damit ist es dann in Kombination mit gesteigerter Kundenzufriedenheit ein No-Brainer.
Ich glaube auch, dass man so einen Kunden jetzt in dieser Sales-Motion ganz schnell irgendwie was live zeigen muss. Also ist jetzt meine persönliche Meinung.
Ja, genau.
Also zum Beispiel, wenn wir auf Messen sind, dann haben wir halt sehr viel Durchlauf und wie willst du da einen Kunden begeistern? Du kannst natürlich ganz viele Dinge auf eine Folie schreiben oder auf ein Plakat drucken, ist jetzt nicht so spannend, aber wenn der Kunde kommt, das machen wir immer auf Messen oder generell in Demos, der kommt zu uns und sagt, ich bin die 123 GmbH, dann sagen wir, super, wir richten jetzt den Bot ein, 123 GmbH, wir crawlen jetzt deine URL, lassen die Informationen reinlaufen, leiten hier noch auf dein Handy weiter, wenn jetzt jemand zum Beispiel Christoph sagt und wähle die Stimme aus und fertig. Ja. Und dann zeigen wir dem, guck mal, der ist live. Der kann jetzt schon für dich deine Arbeit oder die Arbeit abnehmen. Der ist nicht perfekt, aber der kann dir schon ein Stück weit der Arbeit abnehmen. Der kann Fragen beantworten und weiterleiten. Ja. Und dann sind die Augen immer groß. Dann denken sich alle, wow, das hat jetzt 5 Minuten gedauert. Wow, und das kann mir jetzt schon ganz schön viel abnehmen. Und natürlich darf man nicht vergessen, wenn man komplexere Dinge anbindet, das dauert natürlich länger. Das ist ein ganz anderer Prozess dahinter. Aber um die Begeisterung erstmal zu schaffen, wäre mein Ansatz immer, oder das ist mein Ansatz, immer relativ schnell zu zeigen, mit Live-Daten des Kunden.
Ja.
So kann dein Bot aussehen, wenn ich den jetzt in 5 Minuten baue. Warte ab, was passiert, wenn 10 Stunden um sind. Ne? Dann hast du halt einen super geilen Bot, der auch noch dein CRM-System angebunden hat, zum Beispiel.
Habe ich auch schon gemacht, wenn der Kunde Interesse zeigt. Also da habe ich natürlich auch einen automatisierten Prozess zur Angebotserstellung. Das Angebot geht halt gleich automatisch raus mit den Kundendaten oder mit den Ansprüchen, die mir der Kunde halt im ersten Telefonat oder so geliefert hat. Und dann genau das, ich nutze eure Demo-Plattform. Da gibt es ja, glaube ich, 4 Auswahlmöglichkeiten, was so die groben Grundkriterien eines Calltakers sind. Finde ich grandios, habe ich schon im Zug vom Handy aus gemacht. Eben eine Telefonnummer drauf gebucht und eine halbe Stunde später dem Kunden eine E-Mail geschrieben, ja, ruf mal da an, das ist jetzt dein persönlicher Demo. Die kann man jetzt so nicht live schalten, aber zum Kunden zu begeistern,
das bin ich reicht voll für bei die dir. Begeisterung. Ja. Es ist etwas Individualisiertes, was er so noch nie gesehen hat.
Ja.
Das ist ja auch der Unterschied jetzt bei Playstyle zu anderen Unternehmen. Bei uns kannst du sehr schnell eine Demo bauen, die dann funktioniert, die du auch live stellen könntest, wenn du möchtest. Bei anderen Anbietern musst du teilweise erstmal sehr viel Geld investieren, um das machen zu können, oder sehr viel Zeit und Aufwand investieren, um das machen zu können. Das ist halt der große Unterschied und dadurch kannst du den Kunden halt super schnell begeistern.
Ja.
Was den Kunden meistens im ersten Step zumindest nicht begeistert, sind Preise. Ne? Wir sagen immer Preise, okay, das kostet jetzt pro Minute. Das ist ja wie die alte 0800er Rufnummer. Ich muss jetzt, das ist ja völlig unkontrollierbar für mich, pro Minute Geld bezahlen. Das ist ganz schön viel. Wie gehst du mit solchen, ich nenne es mal einen Einwand, wie gehst du mit solchen Einwänden um?
Hatte ich ehrlich gesagt noch nie. Also dadurch, dass ich halt mit der Amortisierung einsteige und mit dem, was kostet dir ein Mitarbeiter.
Entschärfst es halt sofort. Ne?
Also Einwandvorwegnahme. Ja. Funktioniert da bis jetzt in 100% der Fällen, hatte ich tatsächlich noch nie einen Einwand. Die Minute kostet was 13 bis 16 Cent. Wenn ich so ein großes Anrufaufkommen habe, habe ich auch so ein großes Unternehmen oder Geschäft allgemein, dass es sich so oder so lohnt. Und wenn das Anrufaufkommen nicht so groß ist, dann spielen die Kosten an der Stelle einfach keine Rolle.
Ja, ich muss auch sagen, Kosten sind also wirklich ein Bruchteil von dem, was das Ding am Ende liefern kann. Ja. Wenn man bedenkt, das ist halt ein Mitarbeiter, den du zusätzlich einstellst, den du skalieren kannst bis in die Unendlichkeit. Ne? Wie eben gesagt, Peakzeiten. Ja. Da hast du halt einen KI-Telefonassistent, der vielleicht das Anrufvolumen von 10 Mitarbeitern abfängt, einfach nur, weil du den aufgesetzt hast. Das ist natürlich ein riesiger Mehrwert.
Ne? Und eben auch wieder das Thema Off-Zeiten. Also wenn ich Mitarbeiter dann am Sonntag mit Sonntagszuschlag und Nachtzuschlag und so weiter beschäftigen will, die Rechnung brauche ich gar nicht aufmachen. Das steht in keinem Verhältnis zueinander.
Absolut. Also wir haben die Erfahrung gemacht, es gibt den einen Kunden, der sagt, boah, das ist aber teuer. Den musst du dann so ein bisschen überzeugen. Mhm. Und es gibt den Kunden, der sagt, mir ist der Preis völlig egal. Ich will einfach nur, ich bin jetzt hier ein Ein-Mann-Unternehmen. Ich kann jetzt den Kunden nicht nennen und die Branche nicht nennen, aber er hat gesagt, es ist mir völlig egal. Ich will einfach, dass jemand diese Anrufe annimmt, weil wir können das nicht handeln. Wir sind hier eins per Mann.
Ja.
Und wir haben super viele Standorte zu managen, ein relativ autarkes System. Und völlig egal wie teuer es wird nicht teuer als Mitarbeiter sein.
Genau.
Und es wird besser als Mitarbeiter sein, weil der anders skalieren kann. Und das war halt ein Business, was auf 24/7 läuft. Das heißt, passt perfekt zum KI-Telefonassistenten.
Ja. Ich glaube, jeder, der schon mal Mitarbeiter beschäftigt hat und sich auch mit den tatsächlichen Kosten, auch Lohnnebenkosten und Unterhaltskosten mit Büro und Technik und so weiter und so fort beschäftigt hat, da ist das ein No-Brainer.
Auch der Arbeitsschutz dazu, wir wollen jetzt nicht mehr zu tief in dieses Thema gehen, aber ein KI-Telefonassistent kann halt in vielen Fällen schon Sinn machen, wenn man sowas abfangen möchte.
Also wie gesagt, ich nutze es ja auch einfach für mich selber, also für mich als Privatperson, wenn man so möchte.
Ich habe schon gehört, du machst es ja auch, deine Buchungen lässt du auch privat quasi verwalten. Ja.
Also ich wette, ich habe jetzt schon 3 Anrufe reinbekommen, die Lisa abgefangen hat und
gut.
Ich freue mich, dass ich mich hier mit dir auf den Podcast konzentrieren kann. Ist doch super.
Und trotzdem geht dein Terminkalender voll,
sozusagen.
Was sind denn, wir haben jetzt gerade schon über ein paar Einwände gesprochen, was sind denn für dich so die Haupteinwände, die am Anfang kommen von einem Kunden? Jetzt mal abgesehen vom Preis, das sagst du ja von Anfang an, das amortisiert sich und es gibt am Ende keine Diskussion mehr drüber, aber es gibt ja sicherlich noch andere Einwände. Welche Einwände siehst du da so öfter mal vom Kunden?
Also was schon ein Thema ist, ist das Thema, wird es von der Bevölkerung, wird es von den Anrufern angenommen? Die Bereitschaft oder die Offenheit dem gegenüber ist noch nicht so hundertprozentig vorhanden, muss man ganz ehrlich so sagen. Ich habe es auch im privaten Umfeld, wenn Freunde anrufen und mit Lisa dann plötzlich telefonieren, finden sie es nicht so witzig. Ich weiß nicht warum, aber
das kommt noch,
genau. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum man es nicht besser findet als ein AB, wo ich einfach nur was raufspreche und ob der dann abgehört wird, weiß kein Mensch. Das ist ein Thema, dass die Kunden halt schon fragen, wie gut kommt es denn am Ende des Tages beim Endkunden an. Aber ich finde, das kann man sehr gut mit der Begrüßungsnachricht entschärfen, dass man eben sagt, so ja, ich bin ein KI-Calltaker, aber probier doch mal aus, ich kann wesentlich mehr, als du glaubst. Das kann man sehr, sehr gut abfangen. Ein anderes Thema, was wir teilweise haben, wenn es dann wirklich in den fast schon Callcenter-haften Betrieb geht, oder gerade bei Serviceanfragen ist die Erkennung von Emotionen. Also da muss man durchaus ein bisschen vorsichtig vorgehen, wenn Kunden anrufen und stinksauer sind, weil irgendwas in die Hose gegangen ist. Gerade bei Hausverwaltungen zum Beispiel, ganz kritisches Thema. Und dann ein KI-Call-Taker super freundlich und super happy antwortet mit, oh, das ist aber schön, dass du anrufst. Das kann schwierig werden, aber auch das kann man halt mit einem richtigen Prompting gut lösen.
Wobei der kann ja nicht so richtig die Emotion an der Stimme erkennen. Es gibt jetzt keine richtige Sentiment-Analysis.
Aber den Schlagwörtern eben.
Aber halt je nachdem, wie man sich ausdrückt, ja, ne, und wie schnell. Also das kann man meistens schon ganz gut herauslesen. Ne?
Ein Einwand, den wir mal bei einer größeren Arztpraxis hatten, war die Frage, was passiert denn, also in Zahnarztpraxis war das in dem Fall, was passiert denn, wenn ein Notfall auftritt? Also hängt der Kunde, also der Patient in dem Fall, hängt der dann ewig da in der Warteschleife? Ja, ist auch ganz einfach, eine Weiterleitung einzurichten, da war dann halt kategorisiert nach, ja, bei Schmerzen, Blutungen oder ähnlichem.
Sofort weiterleiten
an Notruf.
Ja.
Ganz einfach.
Ist ja genau der gleiche Use Case, den du eigentlich auf jede Branche adaptieren kannst. Ja. Wenn zum Beispiel die Handwerkerbranche, die wollen ja nicht den ganzen Tag, weil die haben ja ihr Handy dabei, die sind auf der Baustelle, sind am Arbeiten und dann kommen ständig Anrufe rein. Und die wollen die Anrufe alle nicht mehr haben. Aber wenn Notfall ist, keine Ahnung, als Dachdecker, mein Dach ist zusammengebrochen, wenn der Bot das erkennt, das kann man ja alles super, wie du gesagt hast, kategorisieren, definieren, dann bimmelt trotzdem das Handy und dann hast du den Geschäftsführer dran und dann kann der auch schnell reagieren.
Genau.
Ja, das kann man ja prima bauen. Das ist ja am Ende Prompting, sehr wichtig, die Fälle alle gut zu prompten und dann läuft das eigentlich auch gut.
Ansonsten klare Einwände haben wir eigentlich relativ selten. Es ist eher so ein bisschen die Skepsis, ob das wirklich funktioniert. Aber das kann man eben über die Demo super abholen, wenn man dann eben hört, wie sich eine Lisa oder Julia oder vielleicht gibt es ja auch mal einen Max oder so zwischendurch.
Ich wollte gerade sagen, wo sind die Männernamen?
Ja, sind irgendwie nicht so stark gefragt.
Ja, bei uns ist die Susi, weil die Susi immer die Stimme ist.
Ja, ist ja so die begehrteste Stimme, wenn man so will. Ja, eben das Thema, wird das wirklich angenommen, kommt das wirklich gut an, aber das kann man mit der Demo halt super abfedern und auch wenn, also ich werde lieber zu 80% zufriedenstellend von der KI bedient, als zu 0% von dem Mitarbeiter, weil der halt am Sonntagabend nicht erreichbar ist. Hm. Das ist mein Take daran.
Ja. Du hast gerade eben von der Akzeptanz gesprochen, dass Kunden, die Angst haben, dass diese Lösung nicht akzeptiert wird, sehen wir auch tatsächlich bei Playstyle. Wobei ich da jetzt auch so ein, nicht sagen Shift sehe, aber eine Verbesserung sehe, weil über die Jahre wird es immer besser akzeptiert und ich glaube einfach, die Angst davor, dass es schlecht ist oder die Akzeptanz nicht hoch ist, kommt einfach daher, dass es früher ganz viele schlechte Systeme gab. Ja. Viele schlechte IVRs, vielleicht auch viele schlechte Voice-Systeme, wo du dann irgendwie gefangen warst, hast da minutenlang irgendwie mitgesprochen und bist nicht zum Ergebnis gekommen und dann wurde aufgelegt. Es wurde nicht das gemacht, was du gebraucht hast. Dir wurde nicht geholfen. Du hattest keinen Ertrag durch dieses Gespräch, außer frustriert zu werden.
Ja.
Und also ich persönlich sehe da halt wirklich so ein Shift nach oben. Das wird immer besser. Die Akzeptanz wird immer höher. Und wenn man mich heute fragen würde, Daniel, wie siehst du das jetzt in ein paar Jahren? Würde ich sagen, irgendwann, lass es mal 2, 3, 4 Jahre sein, wird jeder, der Inbound-Telefonie hat, auch so eine Lösung haben.
Ja.
Heute ist es noch ein Wettbewerbsvorteil, weil du bist der First Mover.
Ja.
Das haben noch nicht so viele. Wir beide jetzt im konkreten Fall beschäftigen uns ja viel damit. Aber wenn du mal mit anderen Menschen sprichst, die meisten beschäftigen sich nicht damit. Viele wissen gar nicht mal, dass es das gibt. Also wir sind vielleicht so das kleine Prozentchen, was sich damit befasst. Sind also die Kunden, die du hast und denen du das wo du die berätst, dass die es einführen, sind First Mover. Und die haben halt einen krassen Wettbewerbsvorteil dadurch, dass sie es einführen. Und die Akzeptanz steigt automatisch.
Ja, bin ich voll bei dir.
Wenn du den Return on Invest in KPIs festmachen würdest, woran misst du das beim Kunden? Also du verpasst weniger Anrufe, du machst mehr Umsatz, was für KPIs hast du, wo du dem Kunden sagst, guck, wir messen jetzt mal diese 3, 4 Dinge und das ist dann, wenn die gut sind, dann ist das der Erfolg vom KI-Telefonassistenten und dann lohnt sich die Lösung auch super für dich und guck mal, was die alles für dich gebracht hat.
Also im Thema Hotel, vor allem bei den Buchungen, also wir schicken da halt auch über den KI-Calltaker Buchungslinks raus oder wenn es jetzt keine Anbindung ans PMS gibt, einfach einen Link zur Website, über die man halt buchen kann. Und darüber lässt sich ja gut tracken, wie viele Buchungen da abgearbeitet wurden. Und bei einem Hotel haben wir das schon, dass mittlerweile der KI-Calltaker mehr Buchungen ausführt als die Mitarbeiter am Frontdesk. Mhm. Das würde ich sagen, ist schon ein ziemlich geiler Erfolg.
Total.
Ja. Ansonsten die Auswertung der Gespräche einfach. Also wir haben die Transkription oder die Aufnahme der Gespräche immer angestellt und weisen natürlich am Gesprächsbeginn immer darauf hin. ich finde das einfach zur Qualitätssicherung unabdingbar, weil also wir bieten halt auch Servicepakete an, wo wir die Calltaker halt dauerhaft verbessern oder kontinuierlich verbessern und reinschauen und die Gespräche eben analysieren. Und da sieht man ja, was so ungefähr passiert. Und die ganzen Standardanfragen, ich packe die dann immer gerne in einem Report zusammen, so einmal im Monat oder je nachdem, wie der Kunde es wünscht, einmal im Quartal. Und
kann man auch automatisieren.
Kann man auch automatisieren, genau. Und besprecht das einmal durch. Guck mal, da ist schon wieder ein Anruf, eben Thema Zahlenfeld, was wir vorhin besprochen haben. Ne? Zahlenfeld eingeben und danach die Raute-Taste eindrücken. Wurde wieder abgefangen. Spezielle Anforderungen zum Frühstück, wurde wieder abgefangen. Wann kann ich den einchecken, wann kann ich auschecken, kann ich einen Late-Checkout oder einen Early-Check-In buchen? Das sind alles Dinge, die abgefangen werden, wo Mitarbeiter sich auf was anderes konzentrieren können. Also da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das messen kann. Und dann natürlich auch über die Anrufdauer und Anrufanzahl einfach runterrechnen, okay, was hätte das dem Kunden, dem Mitarbeiter wirklich an Zeit pro Tag gekostet? Und da gehen wir sehr, sehr, sehr schnell in die Stunden pro Tag rein. Ja, sind wir wieder bei dem Punkt No-Brainer.
Absolut. Also ja. Vor allem, wenn man die KPIs mal wirklich sichtbar macht. Das haben wir eine lange Zeit auch nicht gemacht. Da waren wir so ein bisschen in der Blackbox und Kunden haben es dann einfach genutzt und wir haben das nicht als KPIs getrackt. Dann merkt der Kunde auch nicht den riesigen Mehrwert. Aber wenn du das mal sichtbar machst in Zahlen, hey, dir wurden jetzt hier im Monat 123 Termine gebucht, es wurden, keine Ahnung, 750 Mal Fragen beantwortet, etc. Und das dann mal irgendwie in Minuten runterrechnen, was der Mitarbeiter eigentlich gemacht hätte.
Ja.
Unfassbar, was dabei rumkommt. Und dann, wie du sagst, No-Brainer, es ist halt super sinnvoll, so ein System, weil das super günstig ist im Verhältnis, da noch einzusetzen.
Wir haben zum Beispiel auch ein Hotel, das mittlerweile komplett digitalisiert ist, auch mit Schlüsselausgabe, mit smarten Türschlössern, allen drum und dran. Und das ist so ein Handwerker-Monteurs-Hotel, eher auf der günstigeren Seite, aber da ist es super gut. Wir haben die Erfahrung gemacht, okay, viele Handwerker kommen aus dem Ausland. Allein die Mehrsprachigkeit ist bei einem KI-Assistenten ein unfassbar starker Vorteil, weil er halt alle Sprachen, die so üblich sind, abfangen kann. Und Handwerker rufen meistens dann an, weil die halt sehr oft sehr spontane Einsätze haben und mal ebenso noch auf eine Baustelle nach Hannover fahren. Oder bei Hannover ist das in dem Fall. Die telefonieren halt aus dem Auto heraus und wollen halt darüber reservieren. Und das können sie halt einfach machen. Und zwar um jede Uhrzeit.
Mehrsprachigkeit ist super gut. Ne? Also auch, ich finde, jedes Bürgerbüro müsste einen KI-Telefonassistenten haben, weil es gibt ja auch Mitbürger, die sprechen nicht so gut Deutsch, die können dann ihre eigene Sprache sprechen, ihre Landessprache.
Muttersprache.
Und am Ende kann das ja trotzdem, wenn es jetzt transkribiert wird oder wenn das in Auftrag oder irgendwas umgewandelt wird, trotzdem in Deutsch passieren, weil der KI-Telefonassistent kann diese Transferleistung am Ende des Tages einfach erbringen.
Ja.
Und derjenige hat halt in Arabisch gesprochen, es kommt dann in Deutsch beim Mitarbeiter an und der Mitarbeiter kann helfen.
Ja.
Eigentlich mega gut. Sollte eigentlich jeder machen.
Ja.
Wird auch kommen, glaube ich, irgendwann.
Irgendwann, wenn die Compliance und die Regularien dafür vorbereitet sind, ja.
Wo wir gerade, du sprichst gerade an, Compliance, Regularien, Thema Datenschutz. Wir haben eben über Einwände gesprochen. Hast du da auch manchmal Einwände? Ja, wie ist denn das mit Datenschutz? Es gibt ja Transcriptions, es gibt die Gespräche, du hast gesagt, die Gespräche werden aufgezeichnet. Kommen dazu auch kritische Fragen?
Ja, die kommen durchaus, können wir aber auch wieder sehr gut abfangen. Also ich bin ein großer Fan davon, das gleich von Anfang an transparent und offen zu kommunizieren. Allein schon zur Qualitätssicherung zeichnen wir eben jedes Gespräch auf, um dann auch die Transcripts bearbeiten zu können, um dann auch schauen zu können, okay, funktionieren die API-Abrufe, funktioniert da auch im Hintergrund alles. Und dadurch, dass Playstyle ja sowieso DSGVO-konform ist, haben wir da eigentlich keine Themen in dem Sinne. Die Ansage am Anfang, sagen wir jetzt mal so wie bei meiner Lisa, ist halt, hallo, ich bin Lisa, die smarte KI-Assistentin von Christoph. Christoph ist gerade nicht erreichbar. Wie kann ich dir weiterhelfen? Dann sagt der Anrufer halt etwas. Und dann kommt die Ansage, ich möchte darauf hinweisen, dadurch, dass ich ein KI-Telefonassistent bin, dass das Gespräch zur Qualitätssicherung aufgezeichnet wird. Das ist ein bisschen eine lange Ansage zum Beginn, zum Einstieg des Gesprächs.
Aber muss man ja umsetzen.
Muss man umsetzen, genau.
Den Teilnehmer darüber informieren.
Genau, EU-AI-Act, DSGVO, das sind nun mal die Regularien, in denen wir uns befinden und das finde ich persönlich auch gut. Am Ende des Tages übermitteln wir auch Kundendaten und der Kunde soll auf jeden Fall Bescheid wissen, wo seine Daten da potenziell in der Gegend rumfliegen. Und wenn er das nicht möchte, hat er jederzeit die Möglichkeit zu sagen, nein, möchte ich nicht und dann wird das Gespräch halt beendet. Oder er legt halt selber auf.
Bei Playstyle gibt es sogar noch die Möglichkeit, dass die Transkripte nicht gespeichert werden.
Ja,
also
genau,
als Feature muss man sozusagen sagen, weil es gibt Kunden, die sagen, okay, ich möchte zwar, die Verarbeitung ist okay für den Moment, danach soll das aber weg sein und soll nicht gespeichert werden. Das ist ja auch recht wichtig für den einen oder anderen Kunden. Ja. Kann man auch machen. Ja. Ne? Kann man dem Kunden sagen. Es muss ja auch nicht aufgezeichnet werden. Dann gibt es kein Transkript, keine Aufzeichnung. Ich finde natürlich super, wenn es beides gibt, weil dann kannst du den Bot auch viel besser verbessern, wenn du keine Transkripte hast. Dann weißt du am Ende nicht, hat das jetzt gut funktioniert oder nicht.
Ja.
Aber kann man. Ja. Also man kann da auch nochmal richtig in diese Richtung gehen, dass da halt so wenig wie möglich gespeichert wird.
Also die Nachfragen kommen, ja, aber es war bei uns jetzt noch nie ein Showstopper, dass es jetzt echt daran gescheitert hätte.
Bei uns auch nicht. Also die Fragen kommen, aber es war noch kein Showstopper, würde ich sagen. Wir können alle Fragen immer sehr gut beantworten. Wir haben Datenschutzbeauftragten, der gibt sich sehr viel Mühe, das auch alles in Wort und Schrift mal aufzuzeichnen, dass wir das herausgeben können, wie läuft es bei uns. Eine Rechtsabteilung. Eigentlich konnten wir immer alles positiv beantworten.
Ja.
Gibt es für dich oder wo siehst du Grenzen der heutigen KI-Telefonie? Also was würdest du noch nicht in einen KI-Telefonassistenten überführen? Was geht vielleicht auch noch gar nicht aus deiner Sicht?
Also so ein Grenzfall, den wir haben, auch wieder bei einem Hotel, die haben mehrere Konferenzräume. Und da eine Buchung auszuführen, ist halt sehr individuell, weil da kommt es halt darauf an, welche Bestuhlung, wie viele Leute passen dann rein, wofür möchte man den Konferenzraum genau nutzen, ist das ein Workshop oder eine Podiumsdiskussion oder einfach ein Vortrag. Das wäre technisch auf jeden Fall möglich, haben wir auch schon viel getestet, aber da ist mir das Risiko einer Halluzination oder ist ja auch die Frage, was soll dann im Nachgang passieren? Also soll der KI-Assistent das einfach nur zusammenfassen, okay, das Anliegen aufnehmen, das machen wir auch schon, aber auf Basis dessen jetzt zum Beispiel ein Angebot rauszuschicken und ein Angebot ist dann ja auch im Zweifelsfall bindend und rechtsgültig, das wäre ein Risiko, das ich definitiv nicht eingehen wollen würde, auch nicht im Namen des Kunden, da würde ich auf jeden Fall eine Grenze ziehen, da Angebote zu formulieren.
Könnte ja auch rechtlich bindend sein, ne? Dann funktioniert die KI, ein Spaßangebot, keine Ahnung, alles für 0 Euro und dann bist du halt drin.
Gibt es einen sehr interessanten Fall aus UK, aus England, da war es zwar in dem Fall kein KI-Calltaker, sondern ein Chatbot auf einer Webseite in einem Webshop und ein Kunde hat alle möglichen Möglichkeiten ausprobiert, das Produkt, das er haben wollte, zu rabattieren und hat es dann auf, ich glaube, 95% Rabatt oder sowas runtergehandelt. Ja. Und dadurch, dass der Chatbot, der im Hintergrund angebunden war, auch die Möglichkeit hatte, Angebote rauszuschicken, die dann eben rechtsbindend sind, musste das Unternehmen dann auch tatsächlich liefern für 95% Rabatt. Das tut dann schon weh.
Sehr generöser Chatbot, muss man sagen. Mhm. 95% Rabatt ist viel.
Oh ja, da sollte man auf jeden Fall aufpassen, was man da tut und welche Tools man einem Agenten am Ende des Tages an die Hand gibt. Ansonsten sind es ja das Thema individuelle Beratung oder ähnliches. Also da muss dann halt einfach zu einem Mitarbeiter durchgestellt werden oder eben beim Thema Notfälle. Wenn wir über Ärzte reden, bei gewissen Schlagwörtern, dann muss halt einfach entweder an eine Hotline, also an einen Notruf oder eben an einen Mitarbeiter weitergeleitet werden. Wobei ich da auch immer die Strategie fahre, im Zweifelsfall, wenn ein Kunde zum Beispiel sauer ist oder einfach keinen Bock hat, jetzt sich mit einem KI-Calltaker auseinanderzusetzen, ist in Ordnung, einfach immer das Fallback, okay, ich stelle sie durch.
Ja.
Im Zweifelsfall lieber einmal öfter durchstellen.
Ja. Würde ich in jeden Bot einbauen,
ja.
Weil es gibt immer Leute, die wollen es nicht. Genau. Wir haben eben über Akzeptanz gesprochen, nicht jeder akzeptiert es. Manche wollen direkt einen Mitarbeiter und wenn das dann nicht passiert, dann hast du die Kunden verloren.
Ja.
Das musst du in jeden Bot einbauen, würde ich sagen.
Ja. Machen wir auch genauso. Habe ich auch bei eurem Seminar gelernt.
Ja, also propagieren wir auch immer.
Ja.
Würde ich machen. Ja, also am Ende des Tages. Es gibt ja auch emotionale Themen. Also sowas zum Beispiel, wenn ich jetzt psychologische Beratung mache, Rechtsberatung mache oder emotionale Themen habe, das sollte schon noch ein Mitarbeiter machen, weil eine KI ist einfach nicht so verständnisvoll. Die erkennt ja nicht, dass du jetzt total traurig bist und was du jetzt als nächstes tun würdest, wenn du jetzt bei einer Selbstmordhotline anrufen würdest zum Beispiel. Das muss ein Mensch machen. Also diese Fälle, ich glaube, die werden noch ganz lange nicht automatisieren können.
Ja.
Und das ist auch gut so aus meiner Sicht.
Also ich würde es grob zusammenfassen, alles, wo die Datenlage sehr, sehr klar ist. Also ein Hotelzimmer ist ein Hotelzimmer, da gibt es verschiedene Kategorien. Wir haben auch einen Autoteilehändler zum Beispiel in Österreich, der ein Kunde von uns ist. Da ist eine Schnittstelle zum Warenwirtschaftssystem vorhanden. der Calltaker kann einsehen, ist das Teil lagernd? Wenn nein, wie lange wird es ungefähr dauern? Versand dauert ursprünglich normalerweise, weiß nicht, 2-3 Werktage oder wie auch immer. Das sind alles klare Daten, die halt vorhanden sind. Wenn es aber darum geht, individuell auf den Menschen einzugehen und eine individuelle Beratung anbieten zu müssen an der Stelle, dann will ich auf jeden Fall immer an Menschen weiterleiten. Ja.
Absolut d'accord, sehe ich genauso. Christoph, wenn wir uns in 12 bis 24 Monaten wieder treffen würden, vielleicht wieder hier, was glaubst du, was sich bis dahin alles verändert hat im Voice-AI-Markt oder verbessert hat, verändert hat? Was gibt es Neues?
Ich glaube und ich hoffe auch, dass wir dann wirklich an dem Stand sind, dass KI-Calltaker so menschlich und so perfekt klingen, dass man sie, dass auch ich sie nicht mehr unterscheiden könnte von einem echten Menschen. Das wäre das eine Thema. Dann das andere Thema, was du auch schon ein bisschen angeteased hast, ist das Thema Weiterleitung mit dann dem Outbound-Teil an der Seite. Also, dass der Calltaker mich auch anrufen kann und sagen kann, Kunde XY ist am Apparat, der braucht dies, das, jenes. Hast du gerade Zeit? Bist du verfügbar? Oder möchtest du den Kunden auch gerade annehmen oder nicht? Mhm. Und das halt parallel stattfindet zu dem Gespräch, den er halt gerade mit dem Kunden führt und dann halt eben durchgestellt wird oder nicht. Das wären so meine Wünsche. Und die Frage ist dann, also 12 Monate, das halte ich für sehr realistisch, dass wir da dann da sind. Die Frage ist in 24 Monaten und danach, wie es dann aussieht, ist aber auch eher ein gesellschaftliches Thema. Wenn dann irgendwann Outbound-Telefonie richtig stark und auch irgendwann mal etabliert wird, das ist ja noch ein bisschen kritisches Thema so in der Akzeptanz in der Bevölkerung, wenn dann irgendwann KI-Calltaker mit KI-Calltakern telefonieren, dann bin ich gespannt auf die weitere Entwicklung, ob wir uns...
Das wird spannend, absolut.
Genau, wie der Prozess dann da aussieht und ob es dann nicht besser ist, wenn die KIs auf einer anderen Ebene miteinander kommunizieren als über eine Telefonleitung.
Ja. Wobei ich wirklich glaube, in ein paar Jahren sagst du deinem Handy, ich spreche jetzt nicht aus, hey, mach. Punkt, 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 ja. Hey, Alexa zum Beispiel, oder Alexa, wir haben nämlich keine Alexa hier im Raum, hoffe ich mal, mach mir einen Friseurtermin, ich kann am Sonntag zwischen 16 und 17.30 Uhr und
dann... Brauchst du ja gar nicht sagen, weil sie hat Zugriff auf deinen Kalender.
Genau, vielleicht musst du es nicht mal sagen, mach mir einen Termin dann, wann ich kann. Ja. Ja, und dann klappert er die Friseursalons ab, erstmal den primären, der jetzt in der Nähe ist und dann die anderen und dann hast du einfach einen Termin im Kalender, bam, und musst es keine menschliche Interaktion mehr haben, weil der Friseur an der Stelle auch eine KI hatte. Ja. Finde ich spannend, aber das Thema, was du davor gesagt hast, dann kriegst du halt ständig Anrufe von, oder automatisierte Anrufe von der KI. Das wird ein spannendes Thema. Ja. Also Outbound ist ja auch bei uns ein Thema. Das ist auch ein Feature, was in der Entwicklung ist und in der Beta schon da ist. Was passiert, wenn das jeder nutzt? Mhm. Dann wirst du nur noch angerufen, weil das Erste, was die Scammer nutzen oder Unternehmen, die Werbung machen möchten, ist ein KI-Telefonassistenten, der Leute anruft. Der klappert die ganzen gelben Seiten ab und nervt jeden. Und da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das geht. Das wird auf jeden Fall irgendwie reguliert werden, glaube ich. Aber da bin ich mal sehr gespannt.
Ja, ist es ja im Prinzip schon. Also normale Werbeanrufe sind ja so nicht erlaubt, zumindest im B2C sowieso nicht.
Es ist halt die Frage, wie erkennt man das, wenn du jetzt dein Callcenter in der Türkei hast oder dein KI-Telefonassistent in der Türkei ist jetzt nur ein Beispiel, im Ausland hast. Und machst das einfach. Dann kannst du die rechtlich vielleicht nicht mal mehr richtig belangen und die machen es einfach. Eine Telefonnummer kannst du einfach anrufen. Ja. Da bin ich mal gespannt, vielleicht auch auf technischer Ebene, wie man dem Herr werden möchte.
Ich kann mir gut vorstellen, so ein bisschen wie bei E-Mails auch, dass es dann eine Art Spam-Filter gibt. Also man kann ja Rufnummern auch schon als Spam flaggen und wenn das genug Leute machen, dann wird es einem eh schon angezeigt oder halt gleich.
Man kann es halt wechseln. Das ist das Problem.
Ja.
Also ich bin gespannt. Also technisch wird das, glaube ich, herausfordernd. Ja. Gibt bestimmt die Möglichkeit, aber bin ich mal wirklich gespannt.
Und ansonsten hoffe ich mir, da sind wir aber dann eher eben so im Personal Agent-Thema, so wie du gesagt hast, Friseurtermin vereinbaren, dass mein Agent am Handy einfach auch die Kontexte versteht, dass man zum Beispiel sagt, okay, also Friseurtermin ist bei mir jetzt fairerweise, kommt nicht so oft vor. Ich glaube, ich war das letzte Mal vor 25 Jahren beim Friseur.
Kannst zum Barber gehen.
Ja, genau, Barber, muss mir den Bart wieder ein bisschen wachsen lassen. Dass der Kontext auch erkannt wird, zum Beispiel. Ja, ich bin in 2 Wochen, sagen wir mal, einem Samstag auf einer großen, wichtigen Veranstaltung. Sprich, es wäre, also wahrscheinlich wird Christoph wollen, also wahrscheinlich wird Christoph an dem Termin gut aussehen wollen. Das heißt, am besten ist, wenn der Termin halt möglichst kurz davor, aber halt definitiv davor und nicht danach stattfindet. Mhm. Also die Verknüpfung von Systemen halt auch wieder. Von Anrufagent oder halt Buchungsagent, Zugriff auf den Terminkalender, diese ganzen Systeme miteinander zu verknüpfen, Das halte ich für einen sehr, sehr starken Impact.
Ja, da kommen wir jetzt auf das Thema lernende KI-Systeme. Mhm. Das ist ja im DSG, EU-AI Act quasi, das ist ja nochmal so eine ganz gesonderte Kategorie und ganz, ganz streng reguliert. Ja. Auch unser KI-Telefonassistent, der lernt ja nicht in dem Sinne. Ja. Der Mensch kann sich die Transkripte durchlesen und dadurch lernen und dadurch den Bot optimieren, aber der lernt nicht selber. Ja. Der lernt jetzt nicht irgendwie sich selber zu optimieren. Ja. Und das müsstest du in so einem Fall ja machen. Ne? Du guckst ja den Kalender an, ja, der Christoph, der möchte meistens nur mal die Haare geschnitten oder den Bart gemacht bekommen, bevor er aufs Festival geht. Dann buche ich ihm jetzt einen Friseurtermin. Und dann hat das Ding ja irgendwie gelernt, was du möchtest. Das wird auch nochmal spannend werden. Also was dann die KI auch alles von dir wissen muss, das wird unfassbar werden, glaube ich.
Ja, ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass es sich in die Richtung entwickelt, dass der persönliche Agent so eine Art Klon von einem selbst wird. Mhm. Und dann auch, keine Ahnung, ob das in 5 oder 10 oder vielleicht auch erst 20 Jahren der Fall sein wird, das geht ja auch ganz, ganz viel um Akzeptanz, einfach Entscheidungen für dich trifft. Dass du dir selber gar nicht mehr die Gedanken drum machen musst, will ich jetzt eigentlich einen Friseurtermin, sondern es passiert einfach im Hintergrund. Die Frage ist halt ganz ehrlich gesagt auch, was das dann mit uns Menschen macht, wenn wir halt gar nicht mehr...
Will man das überhaupt? Ich kenne viele Leute oder Freunde und Bekannte, die wollen nicht mal eine Payback-Karte haben, weil sie dann zu transparent sind und man weiß, ne, was die kaufen und die Werbung drauf zuschneiden kann. Ja. Das ist ja nochmal Next Level. Ja. Ne? Wenn du dann, wie du gesagt hast, einen persönlichen Klon von dir hast, der alles Mögliche von dir weiß, diese Daten würdest du dann heute nicht preisgeben wollen. Du möchtest ja nicht, dass Unternehmen die haben und
muss ja im besten Fall vielleicht auch gar nicht sein. Ich glaube, dann sind wir an dem Punkt Wearables und
Das müsste lokal gespeichert werden. Genau. Also sobald es in die Cloud geht, zu irgendeinem Anbieter, würde ich sagen, huiuiui, ganz schön kritisch. Wenn ein Klon vor mir liegt, wer weiß, wenn die mal gehackt werden, dann hat jemand alle meine Daten und kann maßgeschneidert Werbung auf mich schneiden oder was weiß ich nicht was machen. Ne? Ja. Das stelle ich mir sehr gefährlich vor. Aber
da sind wir dann bei so einer Black Mirror-Folge oder sowas.
Ja. Ja. Gute Serie übrigens. Nicht sehr spannend, diese Zukunftsszenarien, die da skizziert werden.
Also ich hoffe, dass es auf sowas hinausläuft wie eben ein persönlicher Klon, der einfach das Leben, die Dinge, auf die man keinen Bock hat, auf gut Deutsch gesagt. Also man kann sich ja immer aktiv dafür entscheiden, die Dinge, auf die man Bock hat, die auch automatisierbar wären, kann man ja immer noch machen. Also ich liebe es, Schallplatten zu hören. Ja, Spotify, Bluetooth auf die Anlage ist 1000-mal einfacher und ich brauche auch nicht alle 20, 30 Minuten aufstehen und die Platte wechseln oder umdrehen. Aber ich genieße es trotzdem, einfach wirklich ein Stück Musik in der Hand zu haben und auch das Coverart, das Artwork dahinter zu begutachten, eine Platte aufzulegen und mich wirklich bewusst hinzusetzen und das zu genießen. Diese Möglichkeit haben wir ja zum Glück als Mensch immer.
Ja.
Ich hoffe, dass es darauf hinausläuft, eben so einen digitalen Klon, einen KI-Klon an der Seite zu haben, der einen die Dinge abnimmt, die halt nervig sind oder einen in vielen Seiten auch einfach berät. Sei es jetzt Karriereberatung oder ich kann mir gut vorstellen, die meisten Anfragen mittlerweile bei Assistenten wie, kann man jetzt nicht sagen, weil dann geht gleich einer an, aber ne, hey, sagen wir jetzt mal Alexa, sehr viele Anfragen sind da mittlerweile, ich glaube sogar die Überzahl der Anfragen sind mittlerweile persönliche Beratung, sowas wie Studienberatung, Karriereberatung oder in Ansätzen psychologische Beratung. Ich fühle mich gerade nicht wohl, mir geht es gerade nicht gut. Habe ich auch selber schon genutzt. Finde ich grandios.
Viele Dinge davon, also eigentlich alles, was du gerade zuletzt gesagt hast, kann man ja heute schon nutzen. Ich meine, du hast ja schon deinen Terminkalender automatisiert, weil du keinen Bock mehr hast, die zu vereinbaren. Stellst du das einfach irgendwie über einen Link oder einen Telefonassistenten zur Verfügung. Ja. Du kannst dich ja mit den LLMs beraten, wenn du möchtest.
Genau.
Und das funktioniert ja auch gut. Ja. Also mache ich natürlich auch. Da kann man sich auch mal challengen lassen auf irgendein Thema, wo man vielleicht noch nicht so stark ist für Präsentationen und so weiter.
Ja, finde ich eine super gute Unterstützung. Ich hoffe und wünsche mir, dass es darauf hinausläuft. Die andere Möglichkeit wäre halt so Terminator-Endzeit-Szenario. Um ehrlich zu sein, die Welt ist so wandelbar. Also ich traue mich da überhaupt nicht, eine Prognose abzugeben. Und jeder, der da was prognostiziert, ist meiner Meinung nach einfach nur ein Schwurbler und das kann momentan keiner abschätzen, wo sich die Welt hin entwickelt.
Das glaube ich auch.
Ich bin ein unverbisserlicher Optimist und hoffe da aufs Beste.
Ja, ich glaube aber allgemeine KI, das bräuchte man ja vielleicht dafür, um dieses Terminator-Szenario zu haben. Da sind wir, glaube ich, noch ganz weit weg von. Aber KI kann uns schon extrem im Alltag helfen. Und das Problem ist, glaube ich, heute, dass die meisten es nicht richtig nutzen. Ich glaube, die meisten Leute, 99% wahrscheinlich, stellen googeln quasi.
Ja,
die nutzen ChatGPT, Gemini und Claude als Google-Ersatz, stellen eine Frage rein, kriegen eine Antwort. Du kannst ja so unfassbar viel mehr damit machen oder halt auch deinen Terminkalender automatisiert buchen lassen und so weiter. Und ich glaube, das sind so Dinge, damit sollten sich die Menschen nochmal beschäftigen. Die meisten sind ja nicht in der Bubble wie wir und sind auch gar nicht so weit.
Ja.
Letzte Frage an dich, lieber Christoph. Wenn sich heute ein Unternehmen oder vielleicht auch eine KI-Agentur, eine Agentur, ein Partner mit dem Thema auseinandersetzt, Voice AI einzuführen, was wäre der wichtigste Rat, den du vielleicht einem Kunden und auch einem Unternehmen, was es verkaufen möchte, mitgeben würdest?
Sprecht einfach mal mit mir. Also es ist halt ein sehr umfangreiches Thema und man kann sehr, sehr viel machen, aber man muss sich halt echt anschauen, was ist sinnvoll zu tun. Und ich würde immer empfehlen, mit einem Profi darüber zu sprechen, gerade wenn man selber nicht aus dem Online-Business oder aus dem digital nahen Business kommt, wenn man da selber wenig Erfahrung mit hat. Sprecht mit Profis, die sich darin auskennen, stellt denen auch mal ein paar Fangfragen, die ihr ja vorher vielleicht mit Hey ausdenken könnt, sagen wir mal Alexa ausdenken könnt. Die kann euch da auf jeden Fall ein paar gute Fragen stellen, Fragen ausarbeiten. Und geht da auf Tuchfühlung und dann probiert es einfach mal aus. Also die Einstiegshürde ist sehr gering. Der Markt ist noch komplett offen. Die Chancen sind da. Ja.
Wie erreicht man euch?
Uns erreicht man unter www.aixau.de. Da kann man sich auch gleich einen Termin mit mir buchen über die Landingpage. Und
wahrscheinlich landet man beim KI-Telefonassistenten.
Darüber landet man tatsächlich direkt in meinem Kalender auf der Webseite. Ansonsten kann man mich auch gerne anrufen. Ich weiß noch nicht, ob es eine gute Idee ist, hier jetzt meine Handynummer preiszugeben.
Wird überall landen.
Ja, genau. Habe ich zwar schon mal, ach ja, komm. Habe ich ja sowieso schon mal gemacht auf LinkedIn. Also unter der 0171 357 1404 kann man mich auch anrufen. Wenn man mich nicht erreicht, weil ich zum Beispiel wieder in einem Podcast bin, dann geht Lisa für mich ans Telefon und vereinbart einfach einen Termin. Ganz einfach. Ich unterhalte mich auch gerne und gebe auch einfach mal eine kostenlose Beratung. Und dann schauen wir mal, wohin es läuft. Ich bin da ganz ohne Druck.
Alright, lieber Christoph, vielen Dank, dass du heute hier hingekommen bist. Du bist ja von Hannover heute Morgen angereist, extra für den Podcast nach Köln gekommen, hast spannende Insights geliefert, wie ich finde, hast auch, glaube ich, schon viel Erfahrung, viel mehr als viele andere KI-Agenturen oder Partner in diesem Bereich. Deswegen mega spannend. Wir haben auch schon eine zweite Folge geplant, kann man ja vielleicht mal anteasern. Du hast es ein paar Mal schon erwähnt, in der Hotellerie, in der Hotelbranche habt ihr einen spannenden Kunden, wo ihr auch einen KI-Telefonassistenten oder AI-Calltaker schon einsetzt, auch von uns. Das wird es in der nächsten Folge geben. Ansonsten auch an die Zuhörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt oder zugeschaut habt. Ist ja mittlerweile ein Videopodcast und ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal bei Bitspots und Business wieder dabei seid. Und die letzten Worte gebe ich nochmal an Christoph.
Ja, lieber Daniel, ganz herzlichen Dank für die Einladung und vielen Dank für den immer wieder verdammt guten Support und den Austausch mit dir.
Gerne, vielen Dank.
Hat Spaß gemacht.
Danke dir.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.